Der Sneakpot ist im Knast. Wir pfeifen uns jetzt noch vor der Aufnahme diese wundervollen Medikamente rein und sprechen dann für euch über den Film Der Spinnenkopf und viele andere. Große Angst vor Tackern, das hat Christoph Perner.
Guten Abend. Ja, habe ich. Muss ich dich jetzt vorstellen oder der Bob?
Der Bob ist nicht da, der kommt später dazu.
Okay, aber Stefan Giesbert ist auf jeden Fall voller Liebe für alles.
Ah, es ist so wunderschön. Diese Geschichte mit dem Angst vor den Tackern, das ist ja was, was ich auch schon als Scherz im Büro und überall gemacht habe. Hey? Also ich Leuten gesagt habe, dass sie bitte den Tacker woanders reinstellen, ich hatte da so ein bisschen Angst davor und so.
Ist das so ein Meme oder so?
Ich habe keine Ahnung, das ist mein persönliches Meme, was ich...
Erstaunlich.
Immer mal wieder.
Weil es eigentlich ja nicht sehr naheliegend ist, gell? Dass du und der Filmmacher auf die gleiche Idee kommen, ist wirklich erstaunlich.
Ja, nee, da habe ich mich sehr gefreut, als das in dem Film vorkam, weil das so einer meiner so Büroscherze ist, auch mit Leuten, die du nicht so richtig kennst, die dich dann eben nicht so einschätzen können, so... Wie Angst vor Tackern, so, ja, das ist also, ja, schlechte Erfahrung gemacht in der Jugend. Und dann arbeitet das
Oh Gott, ich und
so. So, nee, ist nur Scherz, stell hin, ist doch was soll's. Ja, der Sneakpot ist heute zu 2,5, also Bob ist auf dem Weg, aber es sind noch nicht alle Kinder schlafend. Und da wir natürlich den Headliner, der Spinnenkopf, habe ich das vorhin gesagt? Ja, habe ich gesagt.
Nö, ich weiß nicht, glaube nicht.
Steht jedenfalls in dem Text, den ich glaube vorgelesen zu haben.
Bis zu dem Zeitpunkt, wo wir ihn besprechen, haben die Leute noch Zeit, sich darauf psychisch einzustellen, dass genau, der Spinnenkopf.
Habe ich auch vor 2 Wochen angesagt.
Auch das,
ja. Ja, die Sendung ist ja etwas verzögert. Mich hat's unterdessen mit Corona flachgelegt oder das, was ich flachlegen nehmen konnte, wenn man 2 kleine Kinder hat und beide krank sind. Aber da erzähle ich nachher nochmal in Ruhe von, falls jemand interessiert. Wir besprechen jetzt...
falls nicht auch.
Stimmt. Ja, aber wenn es die Leute nicht interessiert, können sie drüber springen.
Ja, das stimmt.
Das ist eigentlich ganz gut.
Apropos Springen.
Du hast, oder ich, einer von uns beiden hat dem anderen vorgeschlagen, Surviving Summer Zug. Ich habe das vorgeschlagen.
Du hast vorgeschlagen? Ja, ich bin aber getrennt davon, oder meine Frau ist auch darauf gekommen und ich musste sie dann ausbremsen, als ich gesehen habe, dass sie im Fernsehen, auf dem Bildschirm, ist ja nicht im Fernsehen, ist ja Quatsch eigentlich, irgendwas mit surfenden Teenies schaut. Und dann habe ich gesagt, Moment mal, ist das das, was der Stefan mir empfohlen hat? Dann bitte... abbrechen, das schauen wir zusammen. Und das haben wir dann auch getan.
Ja, ich habe es dir empfohlen mit, da kommt Surfen vor und jemand spielt Ukulele.
Ja.
Oder?
Genau.
So ungefähr, ja. Habe ich doch gesagt.
Ja, so eine Art.
Genau. Weißt du, das ist jetzt auch schon wieder 4 Wochen her, glaube ich, dass ich das gesehen habe.
Ja, bei mir sind es 3, ja.
Weißt du noch, worum es ging?
Mädchen, ich glaube, es sind alles so 14-Jährige, die aber alle aussehen wie 18. Also Mädchen aus New York wird zu der Familie, der Freundin der Mutter ausquartiert über die Sommerferien, weil die Mutter irgendwie Investigativreporterin ist und keine Zeit für sie hat. Und deswegen muss sie halt aufs Land, was in dem Fall eben Australien ist.
Ans und Meer, so geil.
Ja, genau, so, super geile Wellen.
Selbst für uns da, fast noch, also wenn wir da so 3 Monate sein könnten, dann würden wir die vielleicht auch mal stehen.
Bisschen. Ja, genau, 3 Monate. Da können wir auch gleich, über die Lernkurve können wir gleich mal reden.
Ja, gut, das Gleiche.
Ja, eben. Also sie kommt an einen australischen Traumstrand. Und in eine Familie, wo sie mit offenen Armen und unheimlich nett empfangen wird und ist aber die ganze Zeit voll grumpy und
sie behauptet, aus New York zu kommen, aber eigentlich kommt sie aus 90er Jahre Seattle, oder? Ja, die ist schon so ein bisschen grunge. Ja,
voll, total grunge und immer am Skateboard fahren, also volles Klischee. Und ja, dort ist halt das große Thema Surfen und Wettbewerbe, eben, also da geht es wirklich darum, dass sie eben Profis werden wollen, die Teenager. Und der Sohn der besagten Mutter, besagten Freundin ihrer Mutter, ist halt so ihr Alter und ganz erfolgreicher Surfer und ja, ist klar, dass da irgendeine Spannung zwischen denen sein wird. Coming-of-Age-Spannung muss wohl sein. Ja, und er hatte
irgendwie einen Unfall.
Und ja,
ach, also diesen, das alles,
dieser Unfall, kommt alles zusammen.
Den verstehe ich bis heute nicht. Also irgendwas hat er ja und er lag ein Jahr im Krankenhaus dafür.
Genau.
Aber ist irgendwie, ist nicht von einer 5-Meter-Klippe runtergesprungen.
Also, ja, aber doch nicht beim Klippe runterspringen hat er sich doch nicht verletzt, oder? Oder doch?
Oh ja, das ist ja nicht so klar. Also wird scheint immer so die Klippe und dann doch nicht und
ich hatte das Gefühl, die Gefahr wäre eher, dass einen die Brandung dann über die Klippe wäscht oder über das Riff, was darunter ist.
Ja,
aber, ja. Ja, das ist nicht so ganz kohärent. Auch irgendwie, er hat das Problem, dass seine Freunde ihn nicht besucht haben im Krankenhaus, aus ganz selben Gründen, die alle nicht so richtig. Also das ist überhaupt was. Um jetzt das Fazit schon ein bisschen vorwegzunehmen, ich fand die Charaktere sind häufig nicht konsistent zu sich selbst. Also die sind so, also sie zum Beispiel, ja, sie ist am Anfang ultra grumpy, scheiße zu allen und dann wird die plötzlich zu so einem alle umarmenden, alle integrierenden, alle aufbauenden Motivations- Künstler, wo ich mir was soll denn das jetzt? Warum ist sie denn jetzt hier so das Rückgrat der dieser Clique? Why?
Ja, ganz seltsam.
Warum
ganz
sie?
Seltsam, ja.
Und genauso die anderen Freunde, alle total wertschätzen und alle total eingeschworen, aber besuchen ihren Freund nicht im Krankenhaus.
Ja, vor allen Dingen das Schwankende.
Was soll denn das?
Das Schwankende. Mal sind sie total genau. Wertschätzen und dann in der nächsten Szene, weil es irgendwie anders passt, sind sie wieder total ätzend zueinander. Und das war so ein
komisch,
bisschen schade.
Ja. Es hat es ein bisschen unrund gemacht, weil eigentlich so das Setting, es hat ja schon Spaß gemacht, gell? Es war so Endless Summer Surfing-mäßig, mit ein bisschen Coming of Age und es hat nicht wehgetan und natürlich ist das auch alles nicht überraschend, wo das hinführt. Das ist ja klar, gell? Dann noch mit dieser Instagrammerin da, mit dieser Influencerin, ist jetzt eine gute Surferin? Oder ist sie eine schlechte Surferin? Viel Ahnung von PR hat, weil das wird sie vorgestellt und plötzlich ist sie auch eine Supersurferin. Und also, was? Warum das denn jetzt?
Ja, also die Fähigkeiten von denen schwanken halt total.
Ja,
wie es gerade genau passt. Mal fliegt sie in der Vorrunde raus sozusagen und dann beim nächsten Mal ist sie irgendwie der Star im Rennen. Also das ist
ja komisch irgendwie.
Ja, nicht sehr kohärent.
Apropos Star im Rennen, unser Gaststar, nee, nicht Gast, sondern unser Star ist jetzt fertig und möchte reingeholt werden. Falls
ja, er ist da. Der Star ist da.
Er ist sogar schon da.
Ach Gott, oh Gott, das ist eine Begrüßung. Ich weiß nicht, ob ich dem gerecht werden kann. Guten Abend. Guten Morgen. Guten Abend. Was auch immer.
Was ja, die Hörer schon wissen, du aber noch nicht. Wir haben mit Surviving Summer angefangen, dass wir dann gemeinsam über den Spinnenkopf reden können.
Ach, das ist ja fantastisch. Okay, ja, dann macht mal weiter.
Hast du das auch geguckt, zufällig?
Nee, leider nicht.
Hast du was verpasst? Oder?
Ja, das ist die Frage. Ja, eigentlich schon, gell? Also eigentlich
fürs Gefühl.
Spaß.
Ich finde, fürs Gefühl ist es einfach schön zu gucken.
Man darf nicht so kritisch einfach sein. Man darf nicht so sagen, so, das passt aber hier irgendwie nicht zusammen und warum ist der jetzt so? Sondern scheißegal, dann ist sie eben jetzt ganz anders. Mach doch nichts. Und dann macht's Spaß. Also es ist so entspannt. Und immer ein bisschen Ukulele und ein bisschen.
Ja, aber schön, wie die Ukulele eingesetzt wird. Also nicht so.
Ja, wird ja sogar nicht nur als Beiwerk, sondern wird ja auch sogar angesprochen am Ende dann, gell? So sagt doch irgendjemand sowas zu.
Ja.
Ich weiß es nicht mehr. Also er wird darauf angesprochen, dass er da sitzt und Ukulele spielt. Das ist nicht einfach nur Kulisse.
Genau.
Das ist schon cool.
Ja, nimm doch mal wieder deine Ukulele mit und so. Also schon gut. Ja. Was mir am Schluss, und das ist jetzt, glaube ich, eines der ersten Male, dass es mir in einem Coming-of-Age-Film oder Serie so ging, am Schluss war doch irgendwas mit den Eltern, ich kann mich jetzt leider nicht dran erinnern, weil es, glaube ich, 4 Wochen her ist oder so, dass ich das gesehen habe, wo ich dachte so, ich verstehe die Mutter total, mir wird's auch so gehen, wo ich so richtig merke so, du gehörst jetzt doch zur Elterngeneration, Mist, oder zum Glück oder wie auch immer, aber du bist halt,
okay, da kann ich mich jetzt nicht mehr dran erinnern, aber ja.
Nicht, okay. Es war so eine richtige Szene, wo eigentlich klar ist, dass es so, die
apropos Eltern, das ist ja, ich war ja völlig von den Socken, da ist halt der Vater, ja, das ist halt, der spielt halt in dieser Spartacus-Serie mit diesem, in diesem Porn, ja. Porn und Blut, gell?
Ja.
Und der ist halt da die coolste Sau, ja. Der hat immer, es sind halt dauernd Szenen mit ihm, wo er halt 2 Frauen oder 3 Frauen gleichzeitig flachlegt und so. Also es ist halt, das ist halt der Ober-Womanizer, ja. Und der
ist er hier gar
mit den,
nicht.
Mit den geilsten Kill-Moves und so, das ist halt der Protagonist in der 2. Staffel, ja, die ein Prequel ist. Und er kommt dann aber später in den späteren Staffeln auch noch vor, als so der zwar weise und gesetzte, weil eben aus dem Prequel stammt, aber trotzdem Mordshau drauf und flachlegend. Also die geilste Figur einfach, ja, Gannicus. Gibt keinen cooleren. Und hier ist er halt der Vater und ich muss halt immer, wenn ich Gannicus Wäsche zusammenlegen sehe oder bügeln sehe, das kann doch nicht sein. Warum bügelt Gannicus mit dieser beschissenen Frisur? Was soll denn das? Hat so eine Fukuhila-Frisur oder sowas hat er.
Also ganz fies, strange. 80er, ja.
Ja, schlimm. Ah, es war ein Höhepunkt für mich. Diese, da hatte ich immer so das Gefühl, so, da haben sie jetzt ihn ganz bewusst so, weil es halt diese völlig übersexualisierte männliche Figur in Spartacus ist, haben sie ihm halt jetzt hier solche Sachen machen lassen wie bügeln und so Sachen. Ja. Herrlich. I love.
Sehr gut.
Ja. Ja, Spartacus ist ja leider rausgenommen bei Netflix. Kann man im Moment nicht mehr kostenlos sehen. Kann man, glaube ich, kaufen bei Amazon, aber naja, ich hoffe, es kommt irgendwann wieder, dass ich es wieder schauen kann. Ich vermisse es.
Ja. Vielleicht sowas kann man ja dann durchaus mal kaufen und dann persönlich.
Ja, irgendwie. Vielleicht schon. Ja, aber dieses DVD einlegen, das ist für mich schon eine zu große Hürde. Also ich brauche es einfach streambar, dass ich es im Bett streamen kann, dass ich es,
ach so, ja, gut,
schnell an und wieder aus und auf einem anderen Medium da weiter.
Spartacus guckt mir eher am liebsten auf dem Klo.
Genau.
Die DVD auf deinen Plex-Server und dann geht das.
Ja, genau. Ja, ich habe ja auch diese Rom-Serie, die ja im Endeffekt die Vorlage für Spartacus ist, wenn man ehrlich ist. Ich muss gestehen, ich habe sie noch nicht ganz durchgeschaut, weil es einfach so eine große Hürde ist, DVD zu schauen. Also es ist, obwohl die auch gut ist und so, aber wir sind halt so Streaming verwöhnt. Ist halt leider so. Naja, irgendwann kommt die auch wieder auf irgendeinem Portal, was wir haben. Wir haben ja genug Portale, also das kann ja wohl nicht sein.
Ja, es kommt bestimmt zu RTL demnächst.
Bestimmt. Würde passen.
Stefan ist ein bisschen auf Krawall heute, ist gut.
Nö.
So RTL-Diss rein.
Gar nicht. Das passt wirklich zu RTL, ist erstaunlich. Naja.
Ja.
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 Surviving Summer. Ja, schon schauen.
Und
schon Spaß.
Wenn man die Möglichkeit hat, ich kann es empfehlen, auf Englisch zu gucken, weil halt dieser Kontrast zu diesem, von diesem Aussie-Englisch, also dieses Australische, was die dann halt sprechen und teilweise auch so ein bisschen, ja, nicht dreckig, aber so, weißt du, so umgangssprachlich. Mhm. Und sie halt aus New York und spricht halt auch irgendwie so ein amerikanisches Englisch. Das ist schon sehr cool. Auch da gibt es so ein paar Wortspiele, wo sie eben miteinander irgendwie, was sagst du dazu? Wie nennst du das?
Ja, ich muss echt sagen, also dieser Australier, also dieser Trainer zum Beispiel, das verstehe ich halt zum Großteil nicht, ja, was geil, der oder? Sagt. Also, bin ja so, ja, okay, das ist halt jetzt Omu, irgendeine Sprache, ist egal, dass ich mal Englisch gelernt habe, also, naja. Aber ist schon ganz cool, ja. Ich habe aber nicht alles auf Englisch geschaut, muss ich gestehen. Ich habe einen Großteil auf Deutsch geschaut. Ja, wie machen wir jetzt weiter? Wir haben zwei Möglichkeiten. Ich will mal jetzt mit dem Headliner weiter.
Wir machen erstmal Droge der Wahl, oder?
Ja, ja. Das sowieso.
Genau, weil die Kapitelmarke habe ich immerhin noch vorbereitet.
Genau, alles andere zerschießt sich jetzt.
Nee, das macht nichts.
Weil wir hatten nämlich, Bob, wir hatten nicht darauf gewettet, dass du so schnell kommst und hatten deswegen zwei Filme vor dem Headliner geplant.
Ah, so, ja, okay. Ja, meine Tochter wollte irgendwie einfach nicht einschlafen und hat mich da festgehalten, dass das lässt sich dann auch, das lässt sich dann auch nicht gut beschleunigen. Also je unruhiger du dann wirst und es forcieren willst, umso schlechter funktioniert es. Also von daher, es hilft dann nur noch abwarten.
Ja.
Ja, Droge der Wahl, was gibt's für euch?
Ich hatte heute den ganzen Tag Kopf, ich trinke Wasser.
Aha. Du hast ja auch Corona oder bist schon wieder.
Ich bin wieder negativ.
Lass dir mal erzählen, warum er Kopfweh hat.
Ah, okay.
Oder kann ich eigentlich jetzt auch erzählen? Ich habe während Corona vor 3-4 Tagen plötzlich angefangen, nichts mehr zu schmecken und zu riechen. Und zwar so null, gar nicht. Also irgendwie süß habe ich geschmeckt und scharf. Gut, scharf ist ja eh kein Geschmack, sondern Gefühl. Und salzig, glaube ich, noch so ein bisschen. Ja, und das war's eigentlich auch. Sauer, glaube ich. Ja, aber sonst nichts. Und gestern Nachmittag habe ich plötzlich wieder angefangen, Sachen riechen zu können. Und dann dachte ich mir, oh geil, und habe mir abends direkt mal zwei Bier aufgemacht und hatte den ganzen Tag Kopfweh heute. Und, ja gut.
Bier wäre jetzt nicht das Erste, woran ich denken müsste.
Nee, ich habe
schmeckt wieder was, lass uns Bier trinken.
Ich habe auch erst einen Radler getrunken, das hätte dir, glaube ich, auch geschmeckt. Mhm. Und dann dachte ich, ach komm, jetzt noch so ein kleines hier, so ein Hofer mal hinterher und ja, ich hätte es vielleicht lassen sollen. Ich weiß auch gar nicht, wie die Indikation bei Corona ist.
Ach, bei Bestand im Corona?
Danke.
Geschissen.
Also, ja, ist das so. Aber Bier, eine gute Idee eigentlich. Direkt mal eins aufmachen. Ja. Mir gibt's heute Brooklyn Defender. Warte, von der Brooklyn Brewery. Brooklyn Defender IPA. Habe ich im Wesentlichen gekauft, weil so eine splashbunte Farbe drauf ist und es einfach sehr, sehr schön aussieht. Und ins Glas heute mal damit.
Okay, cheers. Und du, Christoph?
Ich trinke Pina con Cachaça. Ich habe vorhin, ich hatte einfach den Saft von einer Dose Ananas übrig. Und dachte mir so, hier bei der Hitze momentan und auch passend ja zu der Serie, die wir gerade besprochen haben, so sehr sommerlich, haue ich mir da einfach ein bisschen Eis und Rum rein. Mm. Und dann habe ich vorhin überlegt, was für ein Rum. Und dann ist mir wieder aufgefallen, dass ich vor kurzem drüber gesprochen habe, dass ich diesen Vejo Barreiro Cachaça habe. Mm. Noch die erste Flasche, die wir damals am Anfang gekauft haben. Und die ist halb voll. Und ich finde, das ist ein geiles Zeug. Und es ist einfach total ungerecht, dass die jetzt hier seit über 10 Jahren nicht getrunken wird. Aus dem Grund, dass wir nur einen Drink kennen, den wir mit Cachaça machten. Auf den haben wir meistens keinen Bock. Und deswegen habe ich mir gedacht, komm, jetzt setze ich das mal für Dinge ein, wo ich normalerweise rum reingießen würde. Und deswegen trinke ich jetzt einfach Ananas.
Okay. Warum nicht? Hast du schon noch eine Säure oder noch Modifikationen dazu?
Nö, einfach wie es ist.
Okay, sagen wir nicht.
Einfach sommerlich Ananas und Cachaça. Schmeckt sehr gut. Das ist einfach ein tolles Zeug, diese Vejo Barreiro. Man sollte das häufiger trinken. Aber das ist halt so verknüpft mit Caipirinha. Man denkt halt nur an Caipirinha, wenn man Cachaça denkt. Gell?
Das ist ja, aber man könnte ja auch ein Daiquiri machen, was ja quasi das gleiche ist. Also.
Ja, klar.
Weitesten Sinne.
Ja, aber man macht ja aus Rum auch nicht nur Daiquiris, gell? Das,
ja, nee. Aber man könnte ja damit alles mal anfangen.
Einsetzen. Ja, klar. Ja, klar.
Ja, ja. So. Sehr schön. Jo, dann sprechen wir doch jetzt über den angesagten Film von vor 2 Wochen.
Der Spinnenkopf.
Ich kann mich an nichts erinnern.
Blöder Titel, oder?
Das ist schlecht, Stefan, denn du musst ihn doch zusammenfassen, oder?
Ich guck mal an, was ich mich noch erinnern kann. Also.
Oh. Ah, er hat nur geblöfft.
Nee, viel nicht. Es geht irgendwie um ein Gefängnis und da haben die Insassen die Möglichkeit, ob nur in diesem Gefängnis oder ob die dann von einem anderen eingeflogen waren, kann ich mich schon gar nicht mehr dran erinnern, bei einer Studie zu Medikamenten mitzunehmen und teilzunehmen und dafür Hafterleichterungen zu bekommen. Sie kommen nicht früher raus oder so, sie leben nur angenehmer, wesentlich angenehmer. Also das sah schon aus wie ein
Betonhotel. Spoiler darauf zu antworten.
Aber ja, aber nee, das Gefängnis, an, also wo die da sind, das ist ja schon die Hafterleichterung. Ne? Also da sind ja nur Leute, die sich in dieses System in dieses Spinnenkopf-Projekt.
Das ist schon so ein kleines Luxusloft-Gefängnis, ne? Also ich meine, das hat mit Gefängnis nicht viel zu tun.
Gar nicht, nee.
Brutalistischer
Bau. Bis auf den...
Ich liebe diesen Bau.
Ja, der das habe ich mir so gedacht. So. Geil. Der will Christoph so da auch Urlaub machen.
Das ist doch kein fucking Gefängnis.
Das ist eine Traumdestination.
Ja, ist es.
Genau.
Da habe ich mich die ganze Zeit gefragt. Also genau, um das kurz zu erklären. Das ist ein unheimlich brutalistischer Bau, der wie ein übergroßes Sprungbrett, 3 Meter Sprungbrett, nur halt 50 Meter hoch oder so, irgendwo übers Wasser ragt von einem Felsen. Ist das CGI oder steht das irgendwo?
Das ist eine gute Frage. Machen wir mal weiter, ich versuche das nebenbei mal rauszufinden.
Ja, es wirkt ja auf mich so, als sei es irgendwie echt, als
ja,
Überbleibsel von irgendeinem Bond-Film oder irgend sowas.
Ja, genau.
Weil, warum sollte man an die Stelle, das sieht ja irgendwie so karibische Strände oder sowas aus, warum sollte man da sowas hinbauen? Also überhaupt, jetzt mal abgesehen von Filmlocation, aber was sollte man damit machen?
Weil man kann. Ist das Wohnhaus von irgendjemandem, der das irgendwie einfach geil genau findet. So geil findet und dem gehört die Insel und der hat sich gedacht, das ist genau mein Style.
Okay. Also vielleicht Christoph, wenn du die nächsten 25 Millionen voll hast und dir so eine Insel kaufst, kannst du es auch bauen.
Vielleicht ist es ja auch nicht so groß, wie es wirkt. Weil dadurch, dass wir so Innenräume und so kannten, wirkt es für uns vielleicht auch viel größer, als es in Wirklichkeit ist. Das könnte ja auch sein. Obwohl wir sehen auch Leute drauf stehen, glaube ich, gell? Nee, es ist schon so groß.
Ja, also, gut, aber das kann ja auch immer wieder Zusammenschnitt sein. Also es kann ja wirklich sein, dass das irgendwie 2 Stockwerke hoch ist und in dem Film wirkt es halt, als sei es 50, 80 Meter hoch.
Ja, also es ist auf jeden Fall eine wirklich geile Kulisse.
Genau, und die sind da drin und machen irgendwelche Medikamente mit. Also sie haben irgend so einen Puck auf dem Rücken geschnallt oder festgeflanscht. Und da können irgendwelche Ampullen reingesetzt werden und die intensivieren dann, also können geistige Fähigkeiten steigern, verringern, sexuelle Empfindungen steigern, Niedergeschlagenheit, also bis zur Depression und Panikattacken erzeugen. Also es ist...
Ja, eigentlich verstärken die nur Gefühle, oder? Also, oder, nee, nicht nur verstärken, sondern pflanzen sie auch ein. Also, gerade was den Sexualtrieb anging, die haben ja auch absichtlich Leute, die keine sexuelle Anziehung gegenseitig verspürt haben und dann halt das ausgelöst und dann halt geguckt, was passiert.
Ja.
Ja, und wir haben da diesen, den Gefängnisdirektor oder den Versuchsleiter, der von Chris Thor gespielt wird.
Ja.
Und der Protagonist ist eben einer der Gefangenen.
Den wir aus diesem Trommlerfilm, wie hieß der? Mit J.K. Simmons.
Stimmt,
Whiplash. Whiplash, richtig, genau. Daher kennen wir den.
Stimmt, ich konnte ihn nicht zuordnen. Ich wusste nur, dass ich ihn schon mal gesehen hatte. Ja, aber du hast recht.
Also es ist in Australien auf einer Insel namens Hamilton Island in Queensland gedreht worden. Mhm. Aber ich konnte jetzt auf die Schnelle nicht rausfinden, ob dieses Gebäude da so wirklich steht. Das jetzt mal so vorab. Live Research.
Naja, ja. Aber jetzt mal zur Story. Wie fanden wir das denn? Hat uns das mitgenommen?
Also die grundsätzliche Idee fand ich an sich ziemlich gut. Also man kennt sowas natürlich, so Haftfilme, wo irgendwie die Gefangenen nicht zu irgendwelchen, ja, wo irgendwas Besonderes mit den Gefangenen passiert im weitesten Sinne. Sieht man nicht zum ersten Mal, ob Chris Hemsworth die richtige Besetzung für diesen diese Mischung aus Gefängnisdirektor, Schrägstrich, Pharmaforscher, Schrägstrich, sadistischer Folterknecht.
Eigentlich das hauptsächlich, oder?
Ja gut, ob er da die richtige Besetzung ist, weiß ich nicht, wobei so richtig schlecht fand ich ihn auch nicht, weil ich konnte ihn die ganze Zeit nicht greifen. Ich hatte so immer das Gefühl, der Film könnte jetzt so richtig noch so einen richtig harten Dark Turn nehmen, aber der Film vermeidet eigentlich, auch wenn man in der IMDb gleich am Anfang so Bilder sieht, wo blutbeschmierte Fenster sind, wo irgendwelche Leute, die sehr blutig sind, dahinter stehen und man denkt, dass das so, wenn man nur die Bilder am Anfang sieht, bevor man anfängt, den Film zu gucken, dachte ich, dass der ganz schnell in so eine richtig üble Splatter-Abteilung abbiegt und richtig übel wird, aber der bleibt eigentlich, das Blut kommt natürlich vor, die Bilder sind da nicht von ungefähr, aber die Szenen sind eigentlich relativ rar gesät auf die Gesamtlänge des Films und auch nicht besonders explizit und der bleibt eigentlich auf so einer psychologischen Ebene unterwegs, was ich dem Film positiv anrechnen würde, weil ich mag das nicht, wenn's nur so gesplattert wird. Mhm. Und das hat für mich gut funktioniert. Allerdings die Geschichte, die driftet ihm irgendwie so ein bisschen auseinander. Also dass sich da irgendwie so eine Schlinge zuzieht und dass die Luft für die Leute da drin immer, also die im übertragenen Sinne die Luft knapp wird zum Atmen, wenn sozusagen sich das zuspitzt, das passiert nicht so richtig. Das dreht immer wieder so ein bisschen an und dann geht's wieder drei Schritte zurück und dann entspannt es sich wieder so ein bisschen und dann wird so eine Liebesgeschichte angedeutet, aber die wird nicht richtig durchgezogen, also so ein bisschen, aber nicht so richtig und dann wird so ein, ja, diese Liebesgeschichte können wir gegen unsere Hauptfigur verwenden, dann versuchen wir das so ein bisschen, aber auch nicht so richtig und irgendwie, ich hatte das Gefühl, am Ende so weiß das Buch nicht so richtig, wo es hin will und was es jetzt eigentlich dann genau machen will und am Schluss geht es alles irgendwie sehr auf eine sehr einfache Art und Weise aus irgendwie, also es ist so, das ist so der erste Wurf, den man hinschreiben würde, aber den sollte man da nicht stehen lassen irgendwie.
Ja, ich habe auch am Ende so gedacht, also eigentlich ist die Story schon ganz schön überschaubar. Also
es ist übrigens auch eine Kurzgeschichte in einem längeren Roman, den habe ich in den IMDb-Goofs gelesen, dieser, wie heißt der, Rogan, ja, oder so, dieser Monstertyp, der da saß, dieser tätowierte Hühne.
Ja.
Okay. Der liest irgendwie ein Buch in einer dieser Experimentsituationen und das ist übrigens das Buch, wo die Kurzgeschichte drin ist, auf der Film basiert. Das ist so, wir sind so ein Goof.
Übrigens, das Gebäude ist nicht real. Das ist erdacht. Habe ich jetzt gerade gegoogelt.
Das Lustige ist, jetzt, wo du das sagst, lese ich den Text, den ich in dem Tab, der seit 3 Minuten vor mir offen ist, der da über dem Bild steht. Ich habe immer nur die Unterbild gelesen.
Spiderhead building real? No.
The Spiderhead Penitentiary was likely built exactly using CGI during the film post-production process. Yeah, and no such structure nor penitentiary exists.
Vollkommen richtig. Es ist völlig überschaubar, die Story. Aber ist das so schlecht? Also, ich bin nämlich zum Schluss gekommen, ist es nicht. Ich finde, dass der Film in vielem sehr reduziert ist, was natürlich dann auch zu der brutalistischen Oberfläche passt.
Generell das Design war ja schon krass.
Ja, toll.
Also war so
tolles Design.
50er Jahre gefühlt, 60er Jahre so dieses bisschen Bauhaus, bisschen modernistisch, bisschen
klar.
So diese ganzen Sachen fand ich sehr geil.
Dann,
also
und aber eben auch was die Story angeht, die ist auch einfach. Man könnte sagen, sie ist einfach sehr geradlinig. Ja, sie ist geradliniger, als man erwarten würde eventuell in einem Thriller oder so, aber macht ja nichts. Ist halt ein Kammerspiel aus einer Kurzgeschichte. Es ist schon auch sehr kammerspielig, gell? Absolut. Spielt ja auch meistens so in diesen zwei Räumen.
Also nur ganz wenig.
Ja. Es gibt so ein paar Außenszenen auf dem Booten und irgendwie mal so eine Wiese nebendran oder so, aber.
Ja, aber selbst die Szenen in dem, wo sie sich in den Gemeinschaftsräumen treffen, ist ja schon so eher die Pause. Das eigentliche Kammerspiel findet ja eigentlich nur in diesem Überwachungsraum und dem überwachten Raum statt. Das ist ja das, wo eigentlich die Handlung stattfindet, gell?
Ja, und generell, ich meine, wie groß ist der Cast? Irgendwie, wenn ihr jetzt mal.
6 Leute oder so?
Ja, genau. Also das, wenn das kein Kammerspiel ist, dann weiß ich auch nicht.
Ja, ist wohl sehr unter Corona-Bedingungen gefilmt worden. War, hat ihn sehr bestimmt gewesen dadurch, die ganze Filmablauf. Also ich finde das nicht schlecht. Ich fand das, ja, man kann darin rummäkeln, aber also ich tue es nicht. Ich finde das erzählt halt eine überschaubare Geschichte, aber es erzählt sie gut. Also ich finde sie ist gut erzählt und ich finde auch die Schauspielerin, ich finde sogar, es ist ja krasses Overacting drin, aber das finde ich zulässig, weil sie machen das halt, sie erklären es dadurch so, okay, wir geben dem jetzt Drogen, dass der overacted. Und dann dürfen die overacten
bis zum Anschlag. Ja, auf jeden Fall.
Und ja, ist doch okay, ja. Also finde ich lustig. Also es hat so was Nettes und doch irgendwie Dystopisches. Das ist aber genau die Mischung, die ich
kaufst
haben
will. Kaufst du Chris Hemsworth, diesem zu gut aussehenden Muskelberg, dieser
furchtbaren Frisur?
Pharmazeuten-Nerd, Gefängnisleiter, Wissenschaftler, Wissenschafts-Nerd-Rolle ab.
Gefängnis war das für mich nicht, aber ja, na, also, dass der völlig halbseiden ist, das nehme ich ihm ab, ja.
Ja, also das ist das gleiche Problem, ohne dass ich jetzt die beiden Filme wirklich miteinander vergleichen möchte. Wir haben ja neulich dieses 365 Tage geguckt und da war auch dieser Mafia-Boss, der halt immer so aussah, als würde er 6 Stunden am Tag trainieren. Oder
aber man hat ja gesehen, dass Chris Hemsworth dauernd trainiert, oder?
Das mussten sie da reinmachen, weil es sonst noch unglaubwürdiger
ist. Ja, aber er ist halt trotzdem zu krass. Also für mich war das auch so. Ja, ein dürrer Nerd hätte es besser gepasst. Oder ein dicker Nerd von mir aus auch.
Ja, sonst
Seth Rogen-Typ. Ist ja auch wieder ein Klischee, aber
ja.
Irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht macht's das auch ein bisschen creepier, weil er war ja jetzt nicht. Er hat ja die Muskeln nicht irgendwie raushängen lassen. Ja, ja, klar.
Ja.
Aber vielleicht macht es das halt auch so, dass der so gut aussehend ist. Muskeln jetzt mal hin oder her. Macht ihn ja, lässt ihn noch ein bisschen geheimnisvoller wirken, sag ich mal so.
Im Endeffekt war der ja die gleiche Figur wie, wie heißt der? Isaac.
Ex Machina, ne? Holst du raus?
Genau, oder? In Ex Machina, gell? Das geht ja in die gleiche Richtung im Endeffekt, ja.
Ex Machina war sowieso die ganze Zeit in meinem Hinterkopf, während ich das geguckt habe. Ja, genau.
Es war ja auch vom Stil so ein bisschen so, gell?
Absolut. Auch das Haus war so ähnlich, ne? Also
genau.
So halb unterirdisch, aber ist so halt diese langen, geraden Gänge und so. Leben
gedreht, aber ja, genau, im Endeffekt war das. Und so von der Attraktivität und der Muskulösität sind die ja schon ähnlich, gell? Und auch ähnlich glaubhaft. Deswegen, ja, also das verzeih ich. Ist okay für mich.
Ja, also ich fand den auch bei einem Gemecker, was ich vorhin jetzt zum, oder was ist Gemecker, Kritikpunkte, nicht schlecht. Also ich hab schon Spaß dran gehabt, den zu Ende zu schauen. Und wie gesagt, das Ende hätte ich mir ein bisschen komplexer, ein bisschen vielschichtiger gewünscht. Aber so über die meiste Laufzeit, so die 80% bis sozusagen der Showdown anfängt, war ich schon gefesselt dabei und habe auch mitgefiebert und mit alle Sachen, die man so an Informationspuzzleteilchen zusammenbekommt und Dinge, wo man sich fragt, ist es so, wie ich denke, das ist oder nicht oder wie, versucht zusammen zu puzzeln und hatte viel Spaß daran, das kann ich nicht verleugnen, das stimmt schon.
Ja.
Ja, es gab viele Situationen, wo man so schön mitdenken konnte auch. Also so, wo soll das jetzt hinauslaufen? Was mich gestört hat und wo ich immer wieder drüber nachdenken musste, wenn ich an dieser Stelle am Rücken so einen Knödel hätte, da kannst du nicht richtig liegen, da kannst du nicht sitzen. Das ist schon irgendwie sau unpraktisch.
Und wenn man den gegen die Wand haut, passieren ganz fürchterliche Dinge. Also du kannst auch nicht irgendwie mal in der Küche an einem Schrank lehnen oder so, während du dich mit Leuten unterhältst. Also,
genau, aber am Anfang die Sexszene, da haben sie einfach zugeschaut. Gell? Hätte sonst was passieren können, als die da Sex hatten, weil war
vollkommen
ja schon
unkontrollierten, wahnsinnig wilden.
Ja, genau.
Ja.
Ja, aber naja, egal. Es ist nicht immer alles logisch.
Nee, muss ja nicht. Wir gucken ja einen Film, wir gucken ja eine Fantasie von irgendjemandem.
Was ich lustig fand, ist der Assistent von unserer Chris Hemsworth-Figur. der heißt eigentlich, die Figur heißt irgendwas mit V, ich habe es vergessen. Der wird aber die ganze Zeit im Film Mark genannt, was lustig ist, weil der Schauspieler eigentlich Mark heißt. Die Figur heißt eigentlich Verlaine.
Was?
Die really? Figur heißt, ja, die Figur heißt laut Skript Verlaine, aber der Schauspieler heißt Mark Perguio und der wird in dem ganzen Film von allen Leuten immer Mark genannt.
Das gibt's ja nicht.
So lustig.
Und ich habe das während des Films habe ich nämlich, mache ich öfter so, wenn ich so wissen will, kennst du den Schauspieler irgendwo her? Zum Beispiel die Lizzie, also sein Love Interest da, die kam mir die ganze Zeit bekannt vor und dann gucke ich auf IMDb, woher ich die kenne. Übrigens.
Bruder kennt man halt gut, wenn man Empire gesehen hat.
Das ach so.
Der Smollett heißt der, gell?
Genau.
Und ihr Bruder ist doch einer der aus der Empire Stammfamilie und Schauspieler, der jetzt im letzten Jahr praktisch sich selbst gecancelt hat, indem er behauptet hat, er wäre homophob überfallen worden. Und es hat sich herausgestellt, dass da gar nichts dran war und dass das irgendwie inszeniert war und so. Und der ist auch verknackt worden, eben wegen, keine Ahnung, Falschaussage oder falscher Bezichtigung oder irgendwie sowas. Und wird jetzt wahrscheinlich nicht mehr eingesetzt.
Ihren Bruder sagt mir nichts, aber sie haben wir gesehen in The Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn, also in Birds of Prey. Die kam mir halt irgendwie einfach bekannt vor. Und dann habe ich das nachgeguckt und dann habe ich halt so über die anderen drüber gescrollt und dann sehe ich da irgendwie diesen Assistenten und Verlaine steht da drin und eine Sekunde später oder so sagt die Chris Hemsworth-Figur auf meinem Bildschirm, Mark, mach mal das und das. Und ich denke mir so, Mark, das ist doch der Name von dem Schauspieler. Und dann habe ich das in den IMDb Trivia oder so, habe ich gelesen, da steht es auch so drin. Ja, wird den ganzen Film überall als Mark angesprochen, heißt aber eigentlich laut Skript gar nicht so.
Ja, die waren halt, wie wir das in diesem einen Film auch mal gelernt haben, in so einer Corona-Bubble-Aufnahmesituation und hatten da halt Spaß und haben dann am Ende im Post erst gemerkt so, wir haben den immer bei seinem richtigen Namen angesprochen. Naja, egal, merkt keiner.
oder es war dann so ein Running Gag, so eigentlich sollte der Mark heißen und dann haben sie irgendwann als Running Gag entschieden, lass uns einfach in den Abspann was anderes reinschreiben, mal gucken, ob es einer merkt. Das ist auch eine schöne Theorie.
Ja, kann sein. Es tut dem Film keinen Abbruch.
Nee, absolut nicht. Aber es ist lustig.
Tja. Ja, Stefan, hast du noch was dazu?
Ich habe, glaube ich, alles gesagt, was ich sagen wollte.
Du hattest jetzt erstaunlich viel Meinung dafür, dass du am Anfang gesagt hast, dass du dich an nichts erinnern kannst. Das fand ich jetzt auch gut.
Ja, es kommt ja dann wieder, wenn wir drüber reden. Das ist ja, klar. Ja der Vorteil. So. Man spricht drüber und dann so, ach ja. Ja, trotzdem nach wie vor mein Lieblingsscherz, das Angst vor Tackern. Das ist einfach. Ich habe vorhin dem Christoph schon erzählt, dass ich das auf der Arbeit auch gerne manchmal mache, dass ich Leuten erkläre, dass ich Angst vor Tackern habe.
Aber schon vor dem Film, das ist schon erstaunlich. Schon
jahrelang mache ich das.
Dass du auf die Idee
kommst
und die Filmemacher auch.
Wahrscheinlich habt ihr das irgendwann noch im Studio mal erlebt in irgendeiner Situation. So, das ist Tacker, oh nee, bitte. Ah nee, lieber nicht.
Finde ich gut. Ja, na schön.
Machen wir noch Punkte ran, oder?
Du bist gerade sehr nah ans Mikro gekommen. Das klang interessant.
Ich habe mich zu hoch gedreht. Ich habe eben kurz den Ton weggedreht, um mich zu räuspern. Und jetzt habe ich wahrscheinlich zu hoch wieder rein. Aber jetzt müsste es wieder gehen.
Jeder audiophile Tonmensch, der gerade gehört hat, dass du am Gain drehst, um dich zu muten. Dem schaudert es gerade.
Habe ich das?
Ja, darf man ja nicht anfassen eigentlich während der Aufnahme. So wäre die reine Lehre. Aber
das war nicht auch am immer. Gain.
Wir haben halt keinen Mic. Wir haben halt keinen Mute-Knopf.
Ja, genau, das ist ja das Problem.
Ach so, weil man da nicht wieder genauso reinsteigt, gell? Nee, aber ich habe genau auf 9 Uhr und deswegen geht das.
Ja.
Auf 9?
Ja.
Okay, ich dachte, die Mic und Gain müssten mal auf 12 beide sein. Naja, egal.
Soll ich Mic mal auf 12
drehen? Nein, bitte nicht.
Soll ich mal auf 12 drehen? Jetzt,
jetzt muss ich ja wirklich leise reden, sonst übersteuert es total.
So, das war 12.
Goes to 11.
Kann ich auch.
It's just one louder, isn't it? This one goes to 11.
Ja. Schön. So. Punkte.
Punkte, ja. Ich sag mal 7.
Wow.
Ja, gibt es jetzt 9 oder was?
Ich wollte 9,5 geben. Ich habe nichts ausgesetzt an die Filme.
Oh mein Gott.
Ich bin fucking begeistert. Das sieht sau stark aus. Ich liebe dieses Gebäude.
Du kannst doch nicht den Film 10 Punkte geben, nur für
innen
das
und
Gebäude.
Von außen. Ich mag auch das Setting. Ich mag dieses, es hat genau bei mir dieses Gefühl getroffen von ist so ein bisschen dystopisch, es ist ein bisschen unangenehm, aber es ist auch irgendwie total kuschelig. Es hat für mich dieses in einem Raum spielen auf eine sehr positive Weise. Ich mag das normalerweise gar nicht so wahnsinnig gerne, so Kammerspiele, aber das hat für mich unheimlich gut gepasst. Ich fand die Schauspieler super. Ich fand das, wie sie gespielt haben, wie sie eingesetzt waren. Ich weiß nicht, was ich da kritisieren soll. Also ich fand auch Thor nicht zu schön. Ich fand ihn super schmierig und gruselig. Also für mich ist das ein toller Film. Sowas will ich sehen. Das ist so, ja, genau sowas. Gerne viel, viel mehr. 9,5. So, Stefan.
Ich gebe 8, ich bin nicht ganz so enthusiastisch wie du, aber mir hat er schon Spaß gemacht, auch wenn ich zwischen oder gen Ende hin es ein bisschen, ja, dünn fand. Also so dieses...
Es ist dünn, keine Frage.
Ja,
ja, ja.
Was dünn. Du gesagt hast, wenn's eine Folge, ohne dass ich die Serie geguckt habe, hier von deiner Dystopie-Serie, wie heißt sie?
Das hatte ich noch vermisst, dass Christoph
Black Mirror.
Sagt, seine Black Mirror Episode. Genau. Das sagst du sonst immer bei solchen Sachen. Das ist doch nur eine Black Mirror Episode.
Ja, weil ich Punkte. Du hast recht, weil ich zufällig noch keine, ich habe ja Black Mirror noch nicht ganz durch. Stimmt, muss ich auch mal weiter schauen. Egal. Habe ich noch keine Folge gesehen, wo genau dieses Thema aufgegriffen wird. Wahrscheinlich kommt die noch. Aber du hast recht, so eigentlich vom Setting her könnte es genau eine Black Mirror Folge sein, ja. Aber halt super ausgestattet mit richtig Geld und so, gell? Also, ja.
Ja. Genau. Und wenn man es in einer Stunde, wäre es wahrscheinlich zu knapp gewesen, aber ja, irgendwie, dann war dann zu viel noch drumrum. Deswegen 8 Punkte, ist immer noch ziemlich begeistert, würde ich sagen. Ja. Und der Look ist schon cool. Also das ist schon. Ich habe das jetzt eben nur so beim Googlen gesehen, auf Netflix so einen seitenlangen Text über das Design von dem ganzen Film mit, wo die Sachen herkommen, auf welche Sachen sie referenzieren, welchem Designer diese Treppe nachempfunden wurde und so weiter.
Ah, geil.
Mal gucken, ob ich das finde, kann ich dann mal, klebe ich in unser Dokument, können wir dann vielleicht nochmal verlinken.
Sehr schön.
Genau. Da ist es. Ja, schreibe ich in unser Dokument rein. Irgendwo Spinnenkopf da drunter. Kannst du das vielleicht in den Text noch reinschreiben?
Mal jetzt nochmal zu dem Titel von dem Film.
Das ist eine gute Frage.
Also das Gebäude scheint so zu heißen, weil er sagte irgendwann in dem Film mal,
ja, und
you volunteer to be here at Spiderhead. Und
ja, aber da können wir auch sagen, in dem Projekt Spiderhead, gell? Also, das habe ich auch nicht verstanden, warum das so heißt. Also
hier steht, der Kontrollraum ist wie der Kopf einer Spinne. Ihre verschiedenen Beine sind unsere Arbeitsräume. Das ist aus dem...
Ganz schön bemüht.
Aus dem Roman von George Saunders.
Ach so, okay. Ja, gut. Ja, das wird dann halt in der Novelle klar, hier in dem Film eigentlich nicht. Das wird so ein Film sein, wo ich in einem halben Jahr denke, oh, das war so ein geiler Film, wie hieß der denn nochmal?
Ja, genau.
Also, ja, geht mir in letzter Zeit häufiger so, da habe ich neulich die Spätfilmfolge gehört mit dir und musste an diesen einen Film denken.
Was? Welche? Mit mir?
Ja, hinter der Bar jetzt neulich.
Ah, ja.
Und denk an einen Film, den wir gesehen haben und komm aufs Verrecken nicht drauf, wie der heißt. Und zum Glück sagst du es dann später noch, weil du offensichtlich eine ähnliche Assoziation hattest. Tender Bar. War es mit Ben Affleck. Der übrigens geheiratet hat diese Woche.
Echt?
Ja, J-Lo. Irgendwie, was? So und so, ich glaube, 10 Jahre nach ihrer Trennung oder 15 Jahre nach ihrer Trennung, ich weiß nicht, haben sie jetzt geheiratet. Krass, oder?
Interesting.
Ja, okay.
Siehst du mal,
also kommt ja, aber mit nee, vorbei, also geht mir häufiger so und ich habe vor allem das Gefühl so bei so Netflix-Filmen, weil die so, so einfach so generische Titel sind, die so, so sehr egal sind. Hm. Ich weiß nicht. Ja gut, wenn natürlich die Vorlage Spinnenkopf hieß, dann ist es halt so. Ja. Aber.
Oh, das ist ja richtig brandheiße News hier, der Artikel von der, der hier. Ich habe jetzt gerade mal Bennifer gegoogelt und es ist 12 Stunden her, die Artikel hier. Das ist
ja, ja, siehst du? Brandheiß. Wenn's, wenn wir es ausstrahlen, ist nicht mehr so brandheiß.
Brandheiß.
Genau. Brand ich hab's heute halt irgendwo, ist mit durchgespült worden. Ja. Nun gut.
So, so.
Hm. Machen wir weiter.
Ja.
Gehen wir mal nach Biarritz, oder?
Biarritz, genau. Gefährliche Liebschaften.
Ja, auch eine Romanvorlage. Frag mich nicht von wem. Das heißt, naja, ist es.
Hä?
Ist es.
Ja, ja. Die 34. Verfilmung von, oder?
Ja, genau. Ist irgend so ein französischer Klassiker, gell? So zur Zeit von Hamilton geschrieben, meine ich. Aber kann ich mich auch irren. Also irgendwie sowas in dem Dreh.
Ja, sowas.
Ende 18. Jahrhundert. Ja, wir haben hier eine Verfilmung von Gefährliche Liebschaften, die in Biarritz spielt, in extremer Instagram-Optik. Und halt sehr Coming-of-Age-mäßig, ja, mit ein bisschen Surfen, aber nicht so wahnsinnig viel. Stefan, sag mal was dazu. Ist die literarische Vorlage noch merklich? Ich finde schon.
Ja, aber also mich hat es nicht an die, weil ich sie auch nicht kenne, literarische Vorlage, sondern mhm. an Cruel Intentions.
Okay, ja, von der Story total.
Eiskalte Engel.
Ich glaube, dass Cruel Intentions einfach auch eine Verfilmung von Liebschaften
ja. sein könnte. Ja, genau.
Ja. Ja.
Und da fand ich es wesentlich stärker gemacht.
Viel stärker.
Die Motivation der einzelnen Charaktere, irgendetwas zu tun, ist immer komplett unklar.
Vollkommen unglaubhaft, ja. Wahnsinn.
Also,
ja.
warum er dieser komischen Troller aus Instagram verfallen ist, vor allen Dingen, das ist so ein Schnöselfuzzi, also so ein halbgares ja. irgendwas.
Super Büchel. Reich und,
ja.
Hat es eigentlich nicht nötig.
Genau. Nee. Und also generell, wie die anderen, wie alle miteinander agieren oder warum irgendjemand irgendwas macht, wird an keiner Stelle begründet und ist für mich auch an keiner Stelle nachzuvollziehen. Also das fand ich sehr, sehr unglücklich.
Ja, einiges auch so das Thema, dass früher war Adel, adelig zu sein, war eben das, was einen abgesetzt hat von anderen. Dann war es irgendwann das Geld und jetzt ist es der Fame in Form von Likes und Followern, vor allem bei Instagram. Und da wird ja alles drin gemessen, gell? Am Ende ist ja, also finde ich auch eine wirklich grenzwertige Aussage des Films. So,
steile These, ja.
Am Ende ist man etwas wert, wenn man viele Follower hat. Und es ist ja krass, wie viele Follower die da innerhalb von, ja, also geht es ja irgendwie um mehrere Millionen innerhalb von ein paar
250.000 Wochen. 250.000 in 3 Wochen
oder so. Wo ich mir denke, so, warum sollte ich dieser 15-Jährigen, die in Biarritz irgendwie in der Schickeria zu tun hat, folgen? So viel Einwohner hat Biarritz nämlich nicht und außerhalb interessiert es keinen Schwanz. Also komisch irgendwie. Aber egal. Eine komische Metapher irgendwie und auch eine komische Aussage, finde ich. Weil das ja nicht gebrochen wird, gell? So, am Ende ist es ja, nee, die sind die Erfolgreichen, die haben jetzt viele Follower. Komisch. Ja. Es ist immer so eine Pseudo-Fallhöhe, gell? So, eigentlich geht's doch um nichts.
Genau, eigentlich geht's um nichts. Also ja, sie verlieren eine Beziehung. Okay, ist uns in dem Alter auch vielleicht passiert.
Ja.
Obwohl, nee, da vielleicht noch nicht, aber dann später irgendwann.
Was ich zum Teil bemerkenswert fand, vor allem am Anfang, es nutzt sich dann ein bisschen ab, war schon, dass man so vom Gefühl her, vom vielleicht auch von den Dialogen her, so ein bisschen, ich weiß nicht, ob das die literarische Vorlage ist, aber so ein bisschen durchgespürt hat, dass es eine literarische Vorlage geben soll. Also es hat mich immer so ein bisschen erinnert an Romeo und Julia von Baz Luhrmann.
Es war so ein bisschen altmodisch, gell? So.
Ja, genau. Sie haben so extra so Redewendungen eingepackt, wo man so merkt, dass es so ein bisschen angestaubt sein soll, aber trotzdem super schick und super modern. Mhm. Eben wie Baz Luhrmann es damals auch gemacht hat. Es ist ja, wird ja sogar so ein Maskenball veranstaltet, der, finde ich, in der Inszenierung völlig in die Hose geht. Also wie man es richtig macht, könnt ihr bei Baz Luhrmann bei Rum und Julia sehen, und wie man es nicht macht, könnt ihr hier sehen, weil das war echt öde.
Was mit Eyes Wide Shut? Wenn du Maskenball sagst, muss jemand Eyes Wide Shut denken.
Ja, das ist eine andere Art von Maskenball.
Okay.
Nee, hier war es wirklich so, die schlüpfen in Rollen, ja, es wurde dann, hieß irgendwie, ist ein Cosplay-Party oder irgendwie sowas, aber es war im Endeffekt genau das, was bei Rum und Julia am Anfang stattfindet, gell? Wo die sich kennenlernen. Und war auch ähnlich angewendet eigentlich. Und ja, irgendwie hat es nicht so richtig gezündet. Es nutzte sich irgendwie so ab. Es war halt mehr Schein als Sein. Es war mehr, ja, Style over Substance.
Ja.
Schade. Bei einer Literaturverfilmung sollte ein bisschen Substance dabei sein eigentlich. Aber es war sehr egal am Ende.
Ja, genau. Es sollte eigentlich mehr Futter unten drunter sein. Und das fehlte halt komplett hier.
Ja,
das war so ein bisschen schade.
Ja. Ja.
Wen ich cool fand, war diesen Tao, den DJ.
Oh, ja, super cool. Fand ich auch sau
gute
cool.
Rolle. Also,
ja, super Rolle.
So
ja.
Irgendwie ein bisschen ging draußen, ein bisschen beobachtend, ein bisschen, ja, und geil gespielt. Also cooler Typ.
Ja, sehr queer, sehr angenehm.
Ja.
Wirklich gut gemacht, ja. Ja. Ach ja, nee, aber wir sind zu alt für den Scheiß, oder? Das ist wahrscheinlich auch ein Problem.
Ja, vermutlich auch.
Aber also diese Grundaussage mit, du bist nur was, wenn du Follower hast, also das ist halt,
ja,
das ist mir auch schon sauer aufgestoßen.
Auf der anderen Seite, das Thema, also weiß ich nicht, Eiskalte Engel, kann man immer noch mal gucken.
Ja, weiß ich nicht, haben wir lange nicht gesehen, aber.
Ja,
vielleicht. Ich denke schon, ja.
Ja, und wir haben ja jetzt quasi auch das Coming of Age geguckt hier mit, was haben wir vorhin besprochen, Surviving Summer.
Ja.
Das ging ja eher noch. Also ja nicht, ich habe nicht so das Gefühl, dass man da so weit weg ist. Ich fürchte leider, dass es einfach nicht rundherum toll ist. Hast du auf Französisch geguckt oder auf Deutsch?
Ja, Französisch. Hm? Okay. Klar, wir bereiten es ja von Frankreich Urlaub vor.
Ja,
wir müssen wir natürlich. Also, ja, er war halt zum Teil so ein bisschen hastig, so, wobei Eiskalte Engel dann doch ein bisschen mehr Zeit sich genommen wird und ein bisschen erzählt wird und dann ein bisschen mehr auf den Punkt ist, ja. Ich meine, diese Szene mit du so, wo es darum geht, auszumachen, was der Wetteinsatz ist, diese Sache, du darfst ihn reinstecken, wo du willst.
Einfach viel halt, besser als in diesem
das
Film.
Das ist halt so prägnant bei Eiskalte Engel, das hat sich eingebrannt, das vergisst man nie wieder.
Ja.
Und hier war es so, im Endeffekt sagt sie genau dasselbe, aber es ist sehr egal, gell?
Genau.
So, ja, so what?
Ja, so. Also. Oh ja, wir könnten dann auch Sex haben. Was? Nein! Es geht ganz anders. Und das ist ja so ein Zitat, das kannst du aus unserer Generation wahrscheinlich irgendwie in so einem Nebensatz fallen lassen und jeder weiß genau, worum es geht, also was es heißt.
Ja, sie zitiert, sie sagt ja auch sowas, irgendwie, egal zu welchem Loch oder irgendwie sowas, sagt sie ja, gell? Aber es zündet gar nicht. Wie kann denn das sein? Und ich habe so das Gefühl, es lag daran, dass sie einfach so durchgehastet sind. Sie haben so verschiedene Dinge zitiert, von denen sie wissen, dass sie, ja, wie gesagt, Baz Luhrmann zitiert und Eiskalte Engel zitiert und diese Instagram-Sache. Aber es ist einfach, ich weiß nicht, ein bisschen überladen, nicht mal, sondern einfach gehastet. Und ja, ich weiß es nicht. Es ist keine völlige Zeitverschwendung, ihn zu schauen, aber so richtig doll ist er nicht.
Ja.
Das lassen wir doch so als Schlusspunkt stehen dazu, oder?
So ein bisschen wie Kids war er auch. dieser Kids, diese Kids-Bühl-Serie. So in diese Richtung ging das.
Hm. Ja, vielleicht sind wir doch zu alt. Kann schon sein.
Ja, vielleicht. Kann schon sein, ja.
Ja. Als ihr am Anfang gefährliche Liebschaften gesagt habt, hat es in meinem Kopf nur die Textvervollständigung von Beginner-Song, Liebeslied, die nächste Zeile. Doch du hast keine Schuld, dafür muss das Lied haften.
Ja, das sofort.
Hat das in meinem Kopf vervollständigt. Ganz ich weiß auch nicht warum.
Jedes Mal, als ich es wieder gegoogelt habe, immer so, ich hatte auch überlegt, ob ich das beim Hinmoderieren eben noch irgend sowas sage in die
Richtung. Ah, das wäre gut gewesen.
Ja. Okay, Christoph, du hast noch eine Serie geschaut.
Nicht nur eine. Aber eine, über die ich heute sprechen werde.
Okay, jetzt war ich überrascht. Was kommt denn noch?
Nee, heute kommt nichts. Ich habe noch eine andere, die muss ich noch ein bisschen weiterschauen, der muss ich noch eine Chance geben.
Ah, ja, ich erinnere mich.
Du erinnerst dich, die ich erst toll fand und jetzt mau und dann, jetzt muss ich mal gucken, ob ich...
Ich habe mir Trailer geguckt
und fand sie direkt mau.
Ja, okay, vielleicht hast du recht. Egal, ich rede über eine andere, die nicht mau ist. Terme Romae.
Was für ein Ding?
Ja, die Thermen von Rom. Terme Romae. Keine Ahnung, ob das korrektes Latein ist. Ich würde, es würde mich nicht wundern, jetzt nachdem ich die Serie gesehen habe, fast vollständig übrigens, dass es kein korrektes Latein ist. Denn
ja, würde ich auch sagen.
Stefan, du kannst uns da vielleicht weiterhelfen. Heißt die Thermen von Rom Terme Romae?
Oder haben sie einfach nur das gemacht, damit diese fancy zusammengeschmolzenen Buchstaben verwenden können?
Ja, also zusammengeschmolzenen Buchstaben ist sowieso Quatsch. Was?
Ja, die gibt's doch, oder?
Nee.
So, jetzt nehme ich endlich den Korken raus hier. Ich trinke noch ein bisschen Bourbon währenddessen. Macht mal weiter.
Also, Terme Romae ist eine japanische Anime-Serie, die auf einem Comic auch basiert.
Was ist denn das für eine? Ich denke mal kurz über mein Latein nach und dann.
Mach das. Ist schon ein bisschen her, gell? Ja, und in dieser Serie.
Ja Plural sein, ja? Oder?
Ja, würde ich sagen.
Term? Ja.
Die Thermen, würde ich sagen.
Ja, genau, die Thermen.
Es könnte schon auch als Institut die römische Therme, könnte es schon auch heißen.
Genau, das aber dann ist doch auch Sinn. Ist eins anders gebeugt als das andere. Ah nee, die römischen Thermen ist gleich gebeugt, das stimmt, ja.
Also es könnte stimmen.
Nee.
Naja, also es handelt von einem römischen Thermenarchitekten, der Lucius Modestus heißt, was mir natürlich sofort sympathisch war. Auch wenn ich da schon den ersten Kritikpunkt habe, aber dazu komme ich gleich.
Sekunde, ich habe gerade Google Translate gefragt, was die Thermen Roms auf Latein heißen würde, und da sagt es Terme Romae.
Na, das stimmt doch. Das heißt aber nicht, dass es stimmt. Das
heißt nur, dass sie auch Google Translate benutzt haben, weil da kommt auch oft viel Unfug raus.
Ja. Aber gut, wir möchten ihn mal zugutehalten, vielleicht stimmt das, ja. Gut, es handelt also von diesem Thermenarchitekten, der im Laufe seines Lebens immer wieder in Thermen ins Wasser fällt und dann in einen tiefen Abgrund in diesem Wasser, also in dem Planschbecken im Endeffekt fällt, die sind praktisch nach unten so offen, und er durch einen Zeitriss durchtaucht und in einer anderen Therme wieder hochkommt, und die ist zufällig in Japan, weil Japan auch eine große Thermen-Tradition hat.
Kultur.
Kultur hat.
Sehr, sehr schön.
Und auch, weil halt das ein Anime ist, ein japanisches. Und meistens in der Jetztzeit, manchmal aber auch so in vergangenen japanischen Kaiser-Episoden. Und da lernt er dann so die japanische Badekultur kennen und auch die japanische Badehausbaukunst und bringt die dann zurück nach Rom und setzt dann sein Wissen aus dem japanischen 20. Jahrhundert ein, um dort eben super erfolgreich zu werden und ganz tolle Thermen zu bauen im alten Rom. Das ist der Plot.
Weil er das Wissen über die Wärmepumpe mitgebracht hat. Oder wie?
Ja, zum Beispiel, nee, ganz so nicht. So über den Wasserhahn zum Beispiel. Oder, ein Beispiel, ich weiß nicht, ob ich Wasserhahn. Nee, aber so absurdes Zeug, so, dass man irgendwie nach dem Saunieren vielleicht ein Reisküchlein essen möchte oder sich ein Handtuch auf den Kopf legen will oder irgendeinen anderen Bullshit. Es gibt ein paar Sachen, die mir überhaupt nicht, also wirklich gar nicht gefallen in dieser Serie. Ich meine, dieser Plot, ja, kann man ja machen, ja. Ist ja, finde ich okay, dass man so Badehauskultur feiert und das zeigt, dass es das eben in verschiedenen Kulturen, in verschiedenen Zeitaltern gegeben hat und dass das halt ein kultureller Wert ist, ja. Bin ich total d'accord. Alles gut. Was mir überhaupt nicht gefällt, ist, dass da ein ganz fieser Rassismus die ganze Zeit mitgeschwungen ist und häufig auch sehr deutlich sichtbar wird. Also für mich kam immer so raus, so die Japaner als Herrenrasse, ich benutze das Wort ganz bewusst jetzt, weil es einfach passt, die völlig überheblich den Römern jetzt beibringen, wie das Saunieren geht und wie das Baden geht, was halt echt krass ist, die, wenn sie es halt 2000 Jahre später machen, gell? Ja, natürlich haben wir jetzt irgendwie Errungenschaften, die zum Teil auch gar nicht japanische Errungenschaften sind, sondern einfach moderne Errungenschaften, die halt dieser Römer nicht kennt, ja? So what? Ist dann zum Teil aber auch, also auch rassistisch gegen andere, also Barbaren kommen natürlich auch vor und sie werden auch als Barbaren dargestellt und zwar sowohl im alten Rom als auch in Japan, ja, also auch die Europäer werden halt als werden sogar dieselben, also ich würde sagen Schauspieler, aber es sind ja keine Schauspieler, sondern die gleichen Zeichnungen benutzt, wie die Barbaren im alten Rom, die sich in den Badehäusern nicht benehmen können, die können sich auch in Japan im 20. Jahrhundert nicht benehmen im Badehaus, gell, also das ist so schlimm rassistisch.
Da gelten übrigens strenge Regeln in japanischen Termen in diesen
Onsen. Ja, und ja. Weißt du, wie sie durchgesetzt werden? Weil nämlich das Problem ist nämlich im alten Rom, dass ja diese ganzen Barbaren keine Ahnung hatten von Badekultur, von römischer. Und die Römer sind nicht draufgekommen, was sie dagegen tun können. Ja, also die hätten, da war wirklich, die haben überlegt, ob sie das Bad zumachen, weil da kommen immer die Barbaren und planschen rum und krölen und rülpsen und gehen mit Kleidung ins Wasser, ja, diese Idioten. Und da muss man natürlich mal in die Zukunft durch seine Zeitdings da, Tor, nach Japan und sich von den Japanern erklären lassen, dass man da ein Schild aufhängen muss, wo die Baderegeln draufstehen, dann klappt das auch. Dann verstehen das auch die barbarischen Europäer. Ja. Und dann geht man zurück nach Rom und lässt da drei so Hieroglyphen an die Wand meißeln und dann kapieren das die Barbaren plötzlich.
Was, Hieroglyphen auch noch?
Ja, das waren keine Hieroglyphen, aber also ja, es war nicht mal Text, gell? Es war, was ja auch wieder, egal. Wo ich auch dachte, das kann doch nicht euer Ernst sein. Also, ihr habt, als in Rom, die diese Probleme schon gelöst haben, da habt ihr noch auf den Bäumen gesessen. Ja, also, das ist wirklich unglaublich. Ich meine, wir auch, ja, so what? Aber,
wir waren diese Barbaren.
Ja, genau, klar waren wir diese Barbaren. Aber, also, da war ich wirklich. Vor allem diese Barbaren, ja, das sind halt Leute, die 25 Jahre lang in der Legion, in der römischen Legion gekämpft haben und dann deswegen das Recht zugesprochen bekommen haben, römische Bürger zu sein. Also das sind römische Bürger, die seit 25 Jahren eingegliedert wurden. Das kannst du mir doch nicht erzählen, dass sie die Baderegeln nicht kennen. Also so eine Scheiße, ja. Oh. Und dann halt auch so krass, also einmal mit dieser Überheblichkeit und dann halt krass schlecht recherchiert, weil was halt auch so ausstrahlend so, es ist uns scheißegal, wir sehen es eh nur aus der Japaner. Also, weißt du, zum Beispiel der Römer, der Lucius, gleich zu Lucius mehr, der Lucius, der kann ja nicht mit denen kommunizieren, gell? Weil der spricht ja kein Japanisch, der spricht ja immer Latein auf irgendeinem ganz fiesen, egal, ja, also spricht irgendeine Art Latein Und die Japaner antworten dann immer super freundlich, super korrekt und super zurückhaltend, egal in welcher Zeit, ja, also auch in so ganz blutrünstigen japanischen Zeiten, ist nie immer total nice, auch zu Fremden, egal. Und er bezeichnet sie immer als Flachnasen. Ja, ergibt schon Sinn, ja, weil die Japaner uns halt als Langnasen bezeichnen. Deswegen ist es natürlich total folgerichtig, dass wir sie als Flachnasen bezeichnen oder die Römer. Was halt Quatsch ist, weil uns das scheißegal ist, wie groß ihre Nasen sind. Wir machen das an den Augen fest, das war schon immer, ja. Und da braucht man wirklich nicht lang googeln, um das rauszufinden. Aber es ist den Machern offensichtlich scheißegal, weil für sie die Nase ausschlaggebend ist. Ja, wo ich denke so, das kann doch nicht euer Scheißernst sein. Ah.
Komm wieder runter, alles gut.
Okay. Flachnasen, immer wieder Flachnasen. Und dann der Name auch, ja, Lucius Modestus. Ja, klingt total römisch, ist es aber halt nicht. Ja, ist halt auch, brauchst du wirklich nicht 5 Minuten googeln, bis du rausgefunden hast, dass es diesen Namen so nicht gibt. Das ist halt Quatsch, weil halt lateinische Namen sich ganz anders aufbauen und Lucius ist halt ein Vorvorname, der nicht der wirkliche Name ist, nicht der Vorname, das ist halt nicht Vorname, Nachname. Ja, klar, alle Europäer haben Vornamen und Nachnamen, das ist ja ganz simpel bei den Europäern. Ja, nee, aber halt nicht im alten Rom. Da heißt du halt Julius Caesar und der Vorvorname ist Gaius. Oder halt Lucius, wenn du irgendwie am Morgen geboren wurdest. Oh, du heißt halt nicht Lucius. Im 20. Jahrhundert in Deutschland heißt du vielleicht Lucius. Das kann sein.
Vielleicht.
Nee, im 21. Jahrhundert, Entschuldigung. Im 20. natürlich nicht. Oh, oh, so ja. Ärgerlich. Das ist wirklich immer wieder so ärgerlich. Und dann ist auch, weißt du, dann ist immer... Die Folgen sind ganz kurz, die Folgen sind irgendwie so 20 Minuten und dann kommt noch 5 Minuten eine, die Frau, die das den Comic gezeichnet hat, holt sich Ideen, indem sie in japanische Badehäuser geht und da wird die halt gezeigt, wie sie halt durch die Badehäuser geht und da irgendwas lernt, wo man dann sieht so, oh Gott, das wird sie jetzt gleich wieder den Römer lernen lassen. Und da lernt die halt so Sachen, zum Beispiel... haben die ein ganz großes Thema, wie sie das Wasser abkühlen. Ja, also das Wasser, weil das Wasser halt in Japan, klar, völlig heiß aus dem Boden kommt, weil es halt total vulkanisch da ist. Deren Problem ist, das Wasser abzukühlen. Dieses Scheißproblem hast du in Italien aber nicht. Ja, außer vielleicht irgendwie am Vesuv. Außer
am Ätna, ja. Am Ätna, ja.
Ja, genau. Ja, das ist nicht das Problem in Europa, das Wasser abzukühlen. Du brauchst das nicht, indem du irgendwelche Sklaven hast, die mit... sagen sie nicht, dass das Sklaven machen. In Wirklichkeit waren das natürlich Sklaven. Wer soll es anders sein? Die haben extra Leute, die in einer fürchterlich körperaufreibenden Arbeit mit langen Paddeln, dass die Becken praktisch so plätschern, damit halt Luft ins Becken kommt, damit das Becken abgekühlt wird. Also eine viel anstrengendere Methode, Wasser abzukühlen, habe ich noch nicht gesehen, aber egal, ja. Das ist doch Quatsch, den Römern das beizubringen. Das ist so ein Blödsinn.
Oh. Ich sollte den Römern lieber beibringen, das Tattoo-Verbot wegen der Yakuza. Das ist viel wichtiger in dem Onsen, dass du keine sichtbaren Tattoos haben darfst.
Ich glaube, die Römer haben keine Tattoos, oder?
Fliegst einfach raus. Ja, aber das muss man mal
verstanden. Kommen die Barbaren schon nicht rein, ist doch super.
Genau. Wurde uns damals also sehr, sehr eindringlich gesagt, dass wir keine Tattoos zur Schau stellen dürfen. Unsere Reisegruppe hatte keine dabei, insofern waren wir da unbetroffen, aber.
Ja, das ist bei manchen Deutschen schon schwierig, gell?
Ja, aber in dem Fall waren wir fein raus.
Ja. Sehr gut. Also schaut euch diese Scheiße nicht an. Es ist wirklich ärgerlich.
Wie hast du davon geguckt?
Viel, bestimmt 80%. Also ich glaube, ich weiß nicht, wie viele Folgen es sind, ich glaube 10, ich habe 8 geschaut oder so. Ich glaube,
die letzten zwei schaffst du auch noch für uns, komm.
Nee, ich habe nicht, die letzte habe ich sogar geschaut. Ich habe ein paar in der Mitte aus. Ich glaube, das mit dem Spaßbad habe ich ausgelassen. Lucius plant ein Spaßbad. Da habe ich gedacht, nee, also da bin ich raus, sorry. Also, das brauche ich nicht.
Lucius plant eine Reifenrutsche.
Ja, wirklich. Ist auch gut. Es ist einfach ärgerlich. Es ist vor allem eben so dieses überheblich rassistische, was ihnen offensichtlich nicht auffällt, dass es einfach rassistisch ist. Und ja, ich meine, selbst dieses den Römern dieses Flachnasending in den Mund zu legen. Ich meine, das ist ja auch schon eine Art von, also vielleicht noch nicht Rassismus, aber es ist ja schon so, ja, ich interessiere mich überhaupt nicht für eure Kultur. Es ist so, ich interessiere mich überhaupt nicht für das, was ich da schreibe. Ich mache es einfach komplett aus der japanischen Sicht. Das ist halt, also diese Überheblichkeit, wirklich ekelhaft. Ja. Aber gut, für euch ist das eh nichts. Ja, ach genau, und eine Sache noch. Oh. Der lernt dann ja immer Dinge kennen, ja? Die völlig banal sind, ja? Zum ersten Mal, so, ich weiß nicht, ob das ist, aber er isst zum ersten Mal japanische Fischsuppe zum Beispiel, ja? Und er ist immer halt komplett geflasht von allem, sodass er, das kann aber auch sein, dass das so ein Manga-Anime-Ding ist, was ich einfach nicht kapiere, dass, wenn er das isst, hat man das Gefühl, explodieren die Schmecker in seinem Mund, sodass der Hintergrund das ist dieser Hitchcock-Effekt, dieser Vertigo-Effekt oder so. Also es fliegt alles um ihn rum und seine Augen brennen und weil boah, was für eine Erfahrung er da gerade macht. Oder weil er gerade erfährt, dass man sich auch Tee mit in die Sauna nehmen kann und dann einen Tee trinken kann. Wow, Wahnsinn! Wie bin ich da noch nicht drauf gekommen? Ach, ja, und die ganze Zeit wegen jedem Scheißdreck. So, jetzt habe ich es auch.
Ja, es war intensiv, möchte ich sagen.
Ja, war eine intensive Serie. Aber es ist doch schön, wenn einen die Serien auch mal angreifen und wenn sie einen nicht egal
angreifen
zurücklassen.
Im Wort sind, du bist
anfassen,
fühlst ich. Dich angegriffen.
Ja, nee, ich finde mich angefasst, eher. Mit den Barbaren habe ich mich gar nicht so ja, ist komisch, ich habe mich mehr mit dem Römischen Reich identifiziert da, aber naja.
Das dann guckst weiter. Also, ich hätte es nach 8 Minuten ausgemacht und gedacht, gucke ich morgen weiter und ja.
Morgen. Nee, aber das Ende ist der Welt. Es ist so ein langsames Gift, gell? Es ist so, du schaust die erste Folge und da versinkt er zum ersten Mal da und trifft halt so ein paar Japaner und da ist es alles noch okay. Es kann ja sein, dass der da nette Japaner in einem Bad trifft und total begeistert davon ist, dass die Tee trinken nach dem Saunieren, ja? Das kann ja sein. Aber wenn das dann zum zweiten und zum dritten Mal passiert, diese Belanglosigkeit und er sich total darüber freut und die Japaner völlig übertrieben freundlich dargestellt werden und also irgendwie komisch. Irgendwann fängt es dann an, einen zu nerven und zu, ja, und auch, tut mir leid, ich habe immer noch ein Thema hier. Es ist halt total homoerotisch, die Darstellung. Also es werden halt andauernd gemeißelte, nackte Männerkörper gezeigt, aber natürlich immer auf dem Geschlecht ist immer gerade ein Lichtstrahl, das man nicht sieht und so. Aber es ist schon, ich finde es sehr homoerotisch. Aber es wird halt gar nicht thematisiert. Ja, ich meine, die Japaner sind alle alt und schrumpelig und die Römer sind alle gestählt und sind halt alle wie aus dem schwulen Porno. Wo ich auch dachte so, was wolltet ihr jetzt damit sagen? Aber ja, klar, ich ja weiß, was sie damit sagen wollen. Die Römer sind alle schwul. Ja, klar. Weil halt die antiken Europäer eh alle schwul waren. Ich muss jetzt aufhören, ich rede mich hier um Kopf und Kragen. Ach ja, nee, scheiße ist das, scheiße!
Warum hast du das überhaupt angemacht?
Naja, ich meine, es geht um Architekten, es geht um Rom, dann heißt der Hauptdarsteller Lucius, also da war ich schon, das sind schon Punkte, die mich kriegen eigentlich, oder?
Du bist da unter falschen Voraussetzungen reingelockt worden, kann man so festhalten.
Ja, ich hätte gern mehr Sex und mehr Blut gehabt.
Da musst du wieder Spartacus gucken. Aber ja, der Typ ist ja jetzt am Windeln wechseln, oder was war's?
Ja, genau.
Und am Bügeln. Wäsche zusammenlegen, ja. Sowas.
Ja. Ach ja, der Garnikus.
Während wir hier gerade sprechen, kann ich übrigens eine neue Episode des Roberts E-Mail-Adressen werden verwechselt von irgendwelchen Idioten, die nicht wissen, wie ihre E-Mail-Adressen sind.
bitte, das ist doch nicht unsere Hörer.
Nein, es geht nicht um die Hörer, es geht um irgendeinen Typen aus Neubrandenburg, der offensichtlich nicht weiß, wie seine E-Mail-Adresse ist. Der hat nämlich noch eine 3 hinten an seiner E-Mail-Adresse dran, die vergisst er aber immer einzutippen. Dieser Dussel. Obwohl ich neulich mit den Online-Shops, die ja dann mit mir kommunizieren und nicht mit ihm, dann immer sehr viel hin und her schreibe. Und dann teilweise irgendwie seine Support-Chats in Kopie kriege, wo er dann es mal schafft, irgendwann im dritten, vierten Anlauf im Support-Chat seine richtige E-Mail-Adresse einzuschreiben. Und dann habe ich ihm auch schon mal direkt geschrieben, aber er ist sehr uneinsichtig, was das angeht. Er hat wieder zugeschlagen, diesmal hat er Fischfutter bestellt oder Fischangelzeugs und einen USB-Speed-Charger hat er jetzt in Wien bestellt. Für 53,87 Euro gerade eben und hat es mit PayPal bezahlt. Das hat mir jetzt 4 E-Mails beschert.
Boah, dann schreib doch bitte zurück und schick's das irgendwie, weiß ich nicht, ans Bundeskanzleramt oder irgendwo hin, weißt du, so, können Sie bitte die Adresse ändern, Berlin, bla, weiß ich nicht.
Der nervt
unter, so. Unter den Linden, weiß ich, sowas. Das ist einfach, dass es da ankommt.
Amerikanische Botschaft, Pariser Platz 1 oder so.
Genau.
Oh Gott. Ja, nee, aber
und diese Mail
wieder 4
schickst
neue Mails.
Diese Mail schickst du ihm einfach in Kopie.
Leider hat dieser Online-Shop keine Registrierfunktion, sonst hätte ich jetzt gesagt, ich will den Account, das Passwort zurücksetzen übernehmen. Und die Bestellung stornieren. Aber
geile Idee, ja.
Ja, ich meine, hätte er sein Geld zurückbekommen auf sein PayPal-Konto und hätte sich gewundert, was da schiefgelaufen ist, aber
auch schöne Idee.
Aber das wäre, am Ende ist das irgendwie noch strafbar auf irgendeine Art und Weise, weil ich mir da irgendwas nicht eingemischt habe, was mich nichts angeht. Ging ja, aber klar, auch nicht, weil die haben
Identitätsklau eigentlich, gell?
Ja, nicht, nee, warte mal, er hat mir die Identität rüber über den Zaun geworfen, ungefragt, in meinen Vorgarten.
Geklaut wird da gar also, nichts.
Geklaut habe ich da nichts. Nee, aber es ist, dem Shop entgeht ja dann Umsatz, das hätte ich ja dann verursacht. Also ich glaube, der Shop hätte da sicherlich irgendwas dagegen. Ist ja jetzt auch egal, ich meine, er hat es bezahlt, es geht an seine Adresse, ich habe nur 4 E-Mails, die mir nach DSGVO eigentlich nicht, also eigentlich habe ich die nicht zu haben und nach irgendeinem anderen Gesetz, das mir gerade nicht einfällt, ist das auch eine Belästigung meinerseits, die ich nicht hinnehmen muss, aber ja, das kann ich jetzt mit
Herrn
Robert Krüger aus Neubrandenburg ausdiskutieren.
Also, das ist, da könnte man echt schon.
Er hat keine Hausnummer angegeben. Ist Neubrandenburg so klein, dass die Straße keine Hausnummer hat?
Da leben wir nur 3. An wen geht es? An Robert Krüger? Ja, klar, kein Problem.
Kennen wir.
Nee, ich
der Bauer nicht links
und rechts, weil die letzten, nein, die letzten Sachen, die er bestellt hat, das war irgendwie so ein komischer Heckenschere und irgendein so ein Akkuscheißreck. Das hat er bestellt und das ist irgendwie im GLS-Paketshop in irgendeinem Tabakladen bei ihm da im Ort gelandet. Und das dritte und vierte, was sie da hintereinander hingeschickt haben. Und das hat er alles nicht abgeholt, weil er ja die Benachrichtigung, dass das in dem scheiß Laden gelandet ist, nie bekommen hat.
Klar, weil du die hast.
Ja, weil ich die bekommen habe. Und dann habe ich an den Versender, aber das war irgendeine französische Firma, die offensichtlich nur so einen halbwegs deutschsprachigen Support-Chat-Monkey betreiben. Und ansonsten offensichtlich nicht so richtig präsent sind auf dem deutschen Markt. Die haben zwar eine .de-Domain, aber eigentlich ist es wohl eine französische Firma gewesen. Und denen habe ich dann wirklich in lang und breit versucht zu erklären, was hier schiefgelaufen ist. Die haben sich für die Mail bedankt und danach sind weiter alle Mails zu mir gekommen. Es hat nichts geändert. Und dann ist es, ja, dann weiß ich auch nicht mehr. Dann ist es halt so, dann schaue ich halt dem Desaster beim Entwickeln zu und dann habe ich immer Mails bekommen. Es war auch nur so eine Storefront, wo dann andere Händler im Hintergrund stehen, die Sachen dann wirklich verschicken. Und dann habe ich Kommunikation bekommen von dem Händler mit dem Webseitenbetreiber, irgendwie, dass sie es jetzt nochmal verschickt haben und sie nicht verstehen, wieso es nicht ankommt und so weiter. Und ich habe wirklich, das war eine anderthalbseitige E-Mail, die ich da reingeballert habe. Wenn sie es danach nicht kapieren, wenn sie es nicht lesen und nicht verstehen wollen, dann ist ihnen nicht besser zu helfen, als dass sie die 7. Heckenschere in den GLS-Shop nach Neubrandenburg schicken. Es ist mir dann auch egal. Ich bin da nicht, glaube ich, in der Verantwortung, das aufzulösen. Ich habe es versucht. Sie wollten nicht hören.
Hast du mal versucht, den zu googeln irgendwie, was das für einer ist?
Ganz leicht.
Das ist so
eine Norwegisch übrigens. Das ist ganz leicht. Man kann ihn ganz leicht googeln.
Ja, okay. Schick ihm freundliche die Grüße von mir. Nein, tut das
vielleicht,
nicht.
Vielleicht kannst du ihm auf Norwegisch mal schreiben, so, alle.
Das ist hier. Lass mal gut sein.
Das ist es erstaunt mich, dass man ihn so leicht googeln kann, weil offensichtlich super scheint leicht. Er nicht so der Hardcore-Onliner zu sein. So eine E-Mail-Adresse richtig eintippen, mehrfach.
Man kann in verschiedenen seinen Lebenslauf leicht bekommen. Ah, also ungefähr 20 Sekunden googeln. Da hat man seinen gesamten Lebenslauf.
Okay.
Kaufmann im Gesundheitswesen, Bundeswehr und so weiter. Ja.
Ja, vielleicht hast du auch den falschen. Ich habe hier einen, der ist Tischler. Aber gut.
Es gibt ja nur einen.
Okay, gut, lassen wir das jetzt einfach mal dahingestellt. Ich weiß nicht, ist, ich habe da so Scheiße am Fuß. Vielleicht habe ich einfach einen zu Allerweltsnamen und die guten E-Mail-Adressen halt seit vielen, vielen Jahren schon. So die, die man halt so haben wollen würde. Ich will jetzt meine E-Mail-Adressen nicht alle ansagen, aber die, wenn man so darüber nachdenkt, wie der eigene Name so ist und was so die großen deutschen Provider sind, wo man die E-Mail-Adressen so haben will, dann habe ich die wohl alle. Und das sorgt irgendwie dafür.
Rechtzeitig alle gesichert.
Ja, dass dann viele Leute offensichtlich denken, ach was, ich habe da so Buchstaben- und Zahlenkombinationen hinten an meinem Namen dran, die kann ich doch auch weglassen. Ja, nein, kannst du nicht. Kommt das alles bei mir raus.
Also die eigene E-Mail-Adresse, du meinst schon viel dazu, dass man das nicht rafft, oder?
Du meinst mit Tischler, aber nicht den Inneneinrichter, oder? Dem traue ich zu, dass der...
Ich habe das Tab schon wieder zugemacht.
Ist ja, nee, hier habe ich nämlich einen, der hat aber eine andere E-Mail-Adresse und das, dem traue ich auch zu, dass der mit seiner E-Mail-Adresse umgehen kann. Nee, das ist garantiert der von der Bundeswehr. Bin ich sicher.
Er schwingt schon wieder so Vorurteile mit über deine alten Bundeswehr-Erfahrung, aber...
Nein.
Das nur als Einschub. Ich werde berichten, wenn das wieder vorkommt, wenn er wieder was Neues
bestellt. Das ist ja das Schöne, dass einem da wirklich so ein paar Informationen und Google ist einfach so mächtig. Also vor allem was Männer angeht. Frauen angeht, ist es immer total schwierig, weil die ihren Namen irgendwie immer ändern und dann findet man sie wieder nicht mehr. Aber bei Männern ist das wirklich oft sehr leicht.
Wobei auch nicht immer. Also es gibt Arbeitskollegen von mir, wo ich dachte, den könntest du mal googeln, mal sehen, was da so der Background ist. Und da findest du gar nichts. Weil es gibt so Offliner. Also ist schon so.
Ja, Leute,
wären natürlich die weniger,
aber aufpassen. Ja.
Sollten lieber darauf aufpassen, ihre E-Mail-Adressen richtig einzutippen. So, diese Mails gehen jetzt alle in den Ordner, den ich extra dafür angelegt habe.
Leitest du ihm sowas nicht weiter einfach? Einfach alle E-Mails nehmen, weiter?
Ich bin ja nicht mal sicher, ob das jetzt ob wieder derselbe ist. Vielleicht wohnen da ja mehrere. Keine Ahnung. Keine Ahnung, wie groß Neubrandenburg ist. Ist nicht so groß wahrscheinlich.
Ja, schickst ihm hin, sag hier, gib es deinem Vater oder Onkel weiter. Aber pass auf.
Es passt halt so ins Bild, ne, dass es jetzt so Phishing-Zubehör ist. Ich meine, ich habe vielleicht irgendwie Vorurteile gegen Angler. Vielleicht sind die unbegründet, aber es passt so ins Bild irgendwie.
Moment, ist das ein Vorteil gegenüber Anglern oder gegenüber Neubrandenburgern?
Oder Neubrandenburger Anglern?
Ja, ich glaube, es mischt sich alles in meinem Kopf. Es spricht mittlerweile auch der Bookers Bourbon aus mir. Wie viel Prozent hat der nochmal?
Ach, stell ich an.
Neubrandenburg geschmeidige.
63,8
Einwohner. Was denkst du, wie viel Robert Krüger es davon gibt?
Wahrscheinlich einen oder so.
Na genau, vielleicht zwei.
Vielleicht zwei. Gut, also jetzt mit Phishing-Zubehör und einem USB-Powerbank. Der wollte wahrscheinlich nie in dieser Sendung hier stattfinden, aber das hat er sich jetzt reingelegt.
Schade. Nun. So ist das mit so einem Allerweltsnamen.
Stellt euch mal vor, irgendeiner von seinen Freunden oder so hört das und sagt so, ey, hier, guck mal, hast du nicht hier neulich das Anglerzeug bestellt? Hör die Sendung mal.
Das ist ja schon ein großer Zufall. Aber ja, solche
Zufälle gibt es. Viele Grüße an der Stelle.
Tja. Ja, ich habe doch neulich erst davon erzählt, wo ich meinem Arbeitskollegen in der Tiefgarage in Nürnberg begegnet bin. So Zufälle gibt es auf jeden Fall. Also das ist
absolut. Ja.
Gut, jetzt habe ich die Timeline hier derailed. Wie geht's weiter?
Die ist eh heute völlig derailed.
Wir haben
keine Ahnung, wie es
weitergeht. Ich hab jetzt wieder Ordnung. Ich weiß genau, wo wir sind. Wir haben Wochen ist es her erst, zum 15. Geburtstag unserer Kollegen vom Nerd Talk kurz darüber gesprochen, dass wir ja Notch Neu Dozor, Wächter der Nacht, nochmal gucken wollten, ob der wirklich immer noch so taugt, wie wir ihn damals in Erinnerung hatten.
Ja.
Hast du gemacht? Hab ich auch. Bob, hast du gemacht? Auch gemacht?
Nee, ich bin zu gar nichts gekommen die letzten 2 Wochen.
Okay. Wie fandest du es, Christoph?
Ich finde, er sieht immer noch gut aus.
Ja.
Also Optik fand ich, und das war ja schon eins, was einen damals auch weggehauen hat. Also es war ja damals überwältigend. Und jetzt ist schon so, dass du manchmal siehst, ja, okay, ist halt altes CGI, aber ich fand, es sah gut aus meistens. Es war gut eingesetzt.
Ja, aber
Die Story ist halt, und da ist halt, ja, Style over Substance. Das hat uns damals noch mehr umgehauen, der Style, als das jetzt vielleicht tut. die Story ist schon auch überschaubar, muss man schon sagen. Aber auch hier, ja, dann ist es halt eine überschaubare Story, die straight erzählt wird. Finde ich okay. Also ich habe auch heute, muss ich sagen, nicht wahnsinnig viele Kritikpunkte an dem Film. Also ich finde den, der ist nicht schlecht gealtert. Also ich fand den okay. Ist ja halt so ein Mystery-Ding, gell? So,
genau.
Wenn man darauf steht.
Ist, so. Ist nicht ein Film für mich, den ich alleine gucken möchte, aber ich kann mir vorstellen, dass er mir damals im Kino großen Spaß gemacht hat. Und ich glaube, er würde mir auch jetzt, wenn ich ihn im Kino gesehen hätte, immer noch Spaß machen.
Ja.
Also ist schon sehr cool. Ein paar Sachen, wo ich weiß, dass ich damals total geflasht war. Diese eine Kamerafahrt von, ist das von ja. oben nach unten, von oberhalb der Brücke. Und die Kamera fährt.
Da fällt irgendwas, eine Münze oder irgendwie sowas,
genau,
fällt die, irgendwo rein, gell?
Und die Kamera fährt von oben ja. auf der Brücke auf einen Laster, der unter der Brücke steht, in einem Zug. Das fand ich damals so unglaublich toll. Ich konnte mich jetzt daran erinnern, dass ich das damals so toll fand. Ich fand's jetzt okay.
Ja, das
weil's halt einfach,
ist jetzt nicht hier oben.
Genau.
Klar.
Der ist von 2004 oder so.
Ja.
Und,
da ist einfach so viel passiert.
Wir haben halt einfach so unglaublich entfesselte Kamera mittlerweile. Die ja. können ja quasi alles damit machen, weil du sie ja nicht mehr aufhängen musst. Du kannst ja einfach alles rechnen und dann ist es auch egal.
Ja, genau.
Und deswegen nimmt einen das nicht mehr so mit. Aber damals noch mit den quasi echt zu machenden Effekten, das war krass. Und,
ja, und ich finde auch, also ja, man sieht jetzt, wie toll der damals ausgesehen haben muss. Aber ich finde, er sieht auch für heutige Zeit noch okay aus. Also es ist nicht so, dass man dauernd das Gefühl hat, so, oh, cringe. Sondern
nee, gar
so,
nicht, gar nicht.
Es ist immer noch cool. Also
ja.
Ja. Ja, nee, kann man sehen. Ich werde mir den zweiten auch nochmal anschauen. Ich habe den.
Gibt es den auch irgendwo?
Auf meiner Liste. Ja, genau. Auch bei, ich glaube, Disney haben wir gesehen. Gell?
Disney, ja.
Oder Netflix? Ich weiß nicht. Als bei meinem
Disney. Haben wir den damals auch gesehen?
Nicht in der Sneak, glaube ich.
Haben wir den?
Ich hab nee, dann,
den hatten wir auch nicht in der Sneak, oder? Hatten wir den Trailer.
Wir haben immer nur die Trailer in der Sneak. Ja, aber ich verknüpft den so mit Sneak. Du hast ja. recht, wir haben, glaube ich, nur die Trailer gesehen. Ja, nee, der andere kam dann, also der Wächter des Tages kam dann, ich glaube, im Jahr drauf. Und ich habe den dann auch angeschaut und der war ähnlich. Das war halt, ja, also wenn ich mich jetzt recht erinnere, war das halt so von der Storytiefe und von der Bildgewalt war das das gleiche nochmal. Deswegen hat es einen nicht super umgehauen, aber man war auch so ganz befriedigt und gesagt, ja, okay, passt, kann man lassen. Es war nicht völlig verkehrt, sondern es war so, ja, wie als wäre es ein Film, die beiden zusammen.
Hm. Ja, mal gucken, sag mal Bescheid, dann gucke ich den wahrscheinlich auch mit.
Alles klar.
Ja, aber kann man noch gucken? Kann man noch gucken?
Ja. Absolut. Schon erstaunlich, so einen alten Film, ne? So einen alten Film, der so auf Technikspielerei, Optikspielerei, Technik
ja.
Schon auch seinen Fokus gelegt hat, dass man den immer noch so gut gucken kann, hat mich eigentlich sogar erstaunt, muss ich sagen.
Ja, positiv überrascht.
Ja.
Du hast noch Rapunzel geschaut. Warum denn das?
Ja.
Ist diese neu verföhnt oder was hast du?
Neu verföhnt, genau. Also im Endeffekt der Film, der für Disney so dieses Genre wieder neu aufgemacht hat, wenn ich mich recht erinnere. Ich glaube, es war so der erste von diesen neueren, ich will nicht sagen woken, aber schon so ein bisschen in die Richtung gehen, also wo die Frauenfigur eben nicht mehr die alte Märchenprinzessin ist, die gerettet werden muss, sondern die auch selbst bestimmt ist und also moderner einfach, gell? Ich meine, Rapunzel war da so mit einer der ersten und der war natürlich der Vorläufer von Frozen. Und deswegen musste ich den jetzt natürlich auch mal schauen. Habe ich mit meinen Kindern geschaut. Meine Tochter hat es sehr mitgenommen, sowohl beim Schauen als auch dann hinterher, die zwei Nächte hinterher noch, weil sie sehr schwer damit umgehen konnte, dass die Rapunzel so ein schlechtes Verhältnis zu ihrer Mutter hat, die ja gar nicht ihre Mutter ist, sondern die ja nur eine Frau ist, die sie entführt hat, um ihre magischen Kräfte auszunutzen. Aber die tut ja so, als wäre sie ihre Mutter. Also im Endeffekt die böse Hexe. Ne? Ja, keine Ahnung, aber ja. Und das war ganz schwer für meine Tochter. So, die, das Konzept der bösen Mutter. Aber gut, mit Mädchen. Ja, da steht auch noch anderes drin. Ja, sonst, also ich fand das, ja, war, man hat halt gemerkt, dass es eine frühe Version dieser Art von Erzählung ist, die jetzt ja häufig erzählt wurde, ja, also Vaiana und Brave und Frozen natürlich und viele andere, ja. Das ist ja im Endeffekt immer wieder das Gleiche, aber egal. Und das war halt so mit das Erste und damit auch noch ein bisschen gröber. Ich fand's charmant, ich fand, also die auf Mandy Moore basierende Hauptfigur fand ich nett. Ich fand's schön, dass der Prinz, der hier auch kein Prinz ist, sondern ja so ein Dieb im Endeffekt, der basiert auf dem Schauspieler, der den Benjamin in Mrs. Maisel gespielt hat, also der Verlobte von Mrs. Maisel. Was ich sehr schön fand, weil ich mag ja Benjamin sehr.
Ja, du machst ihn, ich habe ihn völlig verdrängt.
Ja. Und hier spielt er halt so ein extrem von sich überzeugten, ein bisschen wie bei Miss Maisel auch, so extrem von sich überzeugten, sehr eingebildeten, aber auch irgendwie charmanten Tagedieb. Ja, im Endeffekt tatsächlich genauso wie bei Miss Maisel. Ja, hat für mich ziemlich gut gepasst. Das Pferd fand der Lucius sehr lustig, fand ich auch sehr lustig. Irgendwie das Pferd, was so der so eine Mischung aus Spürhund und ermittelnder Detective ist, also so ein Polizeipferd. Sehr, sehr lustig. Was ich nicht so lustig fand, das war das Einzige, was mir ein bisschen nicht geschmeckt hat, es wird so angedeutet, dass Rapunzel eine bipolare Störung hat und die wird so sehr lustig, so als wäre das was Lustiges und finde ich einfach nicht, dass das was Lustiges ist. Vielleicht überinterpretiere ich das, weil ich da ein gebranntes Kind, ja, bin. Aber ich finde es sehr, sehr eindeutig eigentlich, dass das eine bipolare Störung ist, was da gezeigt wird. Also so mit extremen Stimmungsschwankungen. Also ja, das fand ich, das ist mir so ein bisschen aufgestoßen, aber kann man sagen, ja, okay, wenn man da jetzt nicht, man muss das nicht so interpretieren. Man könnte das auch anders interpretieren wahrscheinlich. Aber sonst, also ja, ist ein cooler Film, ist wirklich lustig. Aber ist kein absolutes Meisterwerk wie Frozen. Aber ist ein guter Film.
Schön nochmal eingeworfen hier an der Stelle.
Natürlich.
Natürlich. Ja, okay.
Ja. Jetzt schauen wir übrigens wieder mal Vaiana. Und ich habe jetzt extra den Anfang für die Kinder geschaut, weil sie da schon wussten, dass sie das unheimlich finden, die Geschichte am Anfang. Und wir haben es dann so bis zur Hälfte geschaut und dann sind die Kinder erstmal ins Bett und dann haben sie am nächsten Tag, weil die Rosa schon das Gefühl hatte, dass es vielleicht unheimlich werden würde noch, habe ich gesagt, ihr könnt ja erstmal das Hörspiel hören. Das gibt's bei Amazon Prime. Und habe ihnen das Hörspiel angemacht, das haben sie jetzt gehört. Das haben sie dann gerufen gegen Ende. Nein, sie wollen es jetzt nicht mehr hören, weil am Ende wird's halt echt gruselig. Und das wollten sie nicht mehr. Und ja, und die Rosa will es auch nicht schauen, weil die Sache mit dem Krebs, das gefällt ihr auch nicht in der Mitte. Da ist halt so eine Abenteuer-Indiana-Jones Dings drin, Szene drin. Also es, ja, ist vielleicht die Rosa noch ein bisschen klein dafür. Aber ja, muss der Lutz jetzt mal schauen. Aber also Vaiana ist einfach auch ein Meisterwerk, finde ich. Das ist einfach ein toller Film. Vor allem, ich habe da einfach so viel Spaß an The Rock.
Es ist halt einfach so lustig.
Ja. Und man sieht halt so sehr, dass es The Rock ist. Das ist halt, das ist klasse.
Ja, das ist echt gut. Okay. Ich glaube, jetzt haben wir die Filmthemen durch.
Ich
wollte noch kurz von unserer Corona-Erkrankung berichten. Du hast es ja schon, als es dir so erging, etwas ausführlicher geschildert. Bei uns fing es mit der Kleinsten an, die es vermutlich aus der Kita mitgebracht hat. Also irgendwie gab es mit Dienstag, Donnerstag oder Freitag eine Mail so, oh, wir haben hier ein Kind, was auch ein paar Tage da war und jetzt positiv ist und ja, guck mal. Und ja, Sonntag war sie schon so knätschig drauf und Erkältungssymptome. Dann sind wir zur Teststation gefahren und auf dem Rückweg, also normalerweise dauert es bei uns jetzt eine Viertelstunde oder so, bis das bis du das Testergebnis hast. Mhm. Und wir waren vielleicht 3 Minuten weg, da kam das Ergebnis positiv, so, okay, Mist. Mhm. Ja.
Aber das war jetzt noch nicht PCR, oder?
Nee, das war einfach nur ganz normal. PCR hat, also haben wir dann, genau, dann, ja, wir hatten für die Woche drauf Taufe geplant, die haben wir dann erstmal abgesagt, alle möglichen Leute angerufen. Dann haben wir, haben wir uns noch getestet, aber waren erstmal negativ. Das war genau Sonntag. Montag hatten dann meine Frau und ich, uns hat es beide irgendwie hingelegt. Was halt echt doof ist, wenn du 2 kleine Kinder hast, die eine war noch krank, ja, und die andere war komplett fit.
Ah, fuck.
Konnte natürlich nicht in die Kita gehen, weil,
ja, klar,
macht man nicht. Also die Große, die ja noch negativ war, also wir sind jeden Tag zum Testen gefahren. Ich habe dann am Dienstagmorgen, Montag haben wir uns zu Hause getestet, da war nichts. Dienstag, also waren wir noch negativ. Dienstagmorgen habe ich mich auch zu Hause getestet und bin dann zur Teststation gefahren, und das kostet ja jetzt irgendwie was, außer wenn du irgendwie und um 3 Ecken. Jedenfalls konnte ich mich dann für 3 Euro da testen lassen, und bei mir war es dann halt auch positiv so. Der Test zu Hause, negativ, alles cool, und eine Viertelstunde später war ich dann positiv. Aha, genau. Super Test zu Hause, oder vielleicht hat der User es auch irgendwie kaputt gespielt gehabt. Ja, und also das, der Kleinen ging es dann immer besser. Die Große war dann mittwochs positiv, und die hatte nichts. Also sie hat irgendwie, ja, ein paar Mal gehustet und ein bisschen eine Rotznase gehabt, und das war's. Die Kleine war, ja, 2 Tage krank, die hat auch ein bisschen Fieber gehabt. Und meine Frau und mich hat es halt echt aus den Latschen gehauen. Also wir waren richtig, richtig krank. Meine Frau hatte ja noch die Entzündung von der Woche davor quasi. Also sie hatte Donnerstag, Mittwoch oder so, bei der letzten Aufnahme, hat die noch eine Entzündung gehabt, wo sie Antibiotikum nehmen musste, und dann obendrauf noch Corona. Das war nicht so schön. Ich habe dann halt immer, Ibuprofen zum Fiebersenken oder so. Und dann geht es einem ja auch ganz gut, obwohl man ja eigentlich krank ist, aber dann kann man zumindest mal die Kinder bespaßen. Das ist halt echt. Ich lag abends immer um 7 auf der Couch, als ich die Kinder dann durchgewurschtelt waren. Also es war so erledigt. Das war schon anstrengend. Und dann irgendeinen Tag, haben wir mittags irgendwie eine ganz große Tomate gern. Haben beide gesagt, die schmeckt ja noch nichts. Also nächstes Jahr bauen wir keine großen Tomaten an. Das ist ja scheiße, das bringt nichts. Und dann später war noch irgendwas, und ich sage, ich schmecke irgendwie gar nichts mehr. Und dann habe ich mal genauer hingeschmeckt, und ich hatte halt kompletten Geschmacksverlust, also gar nichts. Ich habe süß geschmeckt, also alles, was auf der Zunge ist, das ging noch. Also süß oder was so ganz Saures. Ich weiß gar nicht, was ich Saures gegessen habe, um das zu testen. Und scharf ist ja eh ein anderes Gefühl. Das habe ich schmecken können. Aber weiß nicht, wir hatten am Tag vorher Pulled Pork aufgetaut, und ich habe mich so richtig gefreut, und hatten es dann aber, weil wir irgendwie keine Burger Buns zu Hause hatten, haben wir es am nächsten Tag gegessen, und ich esse und du schmeckst halt echt so ein bisschen Süße von der Barbecue Soße und ein bisschen Schärfe, und das ist alles.
So, oh, ist aber echt Verschwendung.
Ja, aber wegschmeißen ist halt auch irgendwie blöd.
Ja. Man isst dann nur noch wegen der Haptik.
Ja, ja.
Oh Mann.
Das war wirklich, also das war nicht schön. Da war ich auch echt schlecht gelaunt. Ich bin ja eh so, dass...
Wenn mir jemand das Essen wegnimmt, da kriege ich schlechte Laune.
Ja, also das ist schon...
Ja, ist klar. Das gehört zum Wohlbefinden.
Schon, ja.
Dazu.
Und ihr ja auch. Ich bin ja auch irgendwie ein sehr sensorischer Mensch. Also... Wir machen ja die Droge der Wahl nicht nur, damit wir uns hier einmal die Woche gemeinsam zulöten können, sondern weil wir auch Bock haben, spannende Sachen zu schmecken. Also auch wenn wir jede Woche das Gleiche trinken, aber...
Also ich muss gestehen, ich schmecke mittlerweile auch nichts mehr, aber ich glaube, es liegt eher an der Menge des Alkohols, die die Leute sind, genau.
Also ich schmecke diesen Bourbon schon noch mit seinen 68%.
Nichts mehr. Das letzte Glas Cachaça, was ich getrunken habe, pur natürlich, habe ich überhaupt nicht mehr geschmeckt. Ich habe jetzt entschieden, es doch zu lassen, weil ich an diese Nacht zurückdenken musste, wo Stefan und ich beim Sagatiba-Event waren.
Endete
böse.
Wo du unter diesem Busch geschlafen hast vor der Bank und ich dich erstmal nicht gefunden habe.
Bei Schnee. Ja, genau. Das war nicht
böse. Aber nach, durch diese Nacht, da haben wir doch den Christian kennengelernt. Dadurch habe ich meinen Barjob in Hofheim gekriegt.
Stimmt, ja, ja.
Das war der Abend.
Ja.
Ja, gut. Und ja, jetzt seit Sonntag ist die Kleine wieder negativ. Ich seit heute und die anderen hoffen wir, dass die morgen dann negativ sind. Und damit gilt es dann auch als überstanden. Und ich habe ja vorhin schon erzählt, dass auch glücklicherweise mein Geschmackssinn zurück ist. Boah, wenn ich jetzt 2 Monate nicht schmecken würde und das so langsam erst wiederkehre.
Das ist ja häufig so, gell?
Ja, scheint so zu sein.
Was heißt denn negativ? Also geht ihr jetzt wieder zur Teststrecke oder zum PCR-Test oder nee, also Selbsttest? Oder?
Wir sind dann PCR, also wir haben dann irgendwann einen PCR-Test gemacht, wo wir dann positiv waren.
Hm.
Ja, wo dann eine Hochschwangere, die irgendwie ins Krankenhaus wollte, wohl schon mit Wehen, da stand auch mit uns in der Schlange und alle so, gehen Sie bitte vor, gehen Sie bitte vor. Und vor mir stand eine, die auch PCR auf positiv machen wollte. Also die hat auch irgendwie ein positives Ergebnis. Und du stehst da, weißt, dass du es hast. Und da kommt eine rein, die jetzt gleich ein Kind kriegen soll. Also,
oh Gott, das ist nicht Leute, cool, nee.
Was macht ihr denn da? Das
ja, und vor allen Dingen, was passiert, wenn sie positiv ist? Ich meine, sie müssen sie ja trotzdem ins Krankenhaus lassen. Also,
ja, sie ihren Mann könnte dann vielleicht draußen lassen oder ihren Freund oder was auch immer. Aber...
Ja, wie werdet ihr jetzt wieder freigetestet?
Nach 5 Tagen können wir wieder raus. Ah, okay. Wenn wir noch Symptome haben, dann sollen wir uns halt testen. Und wir gehen halt einfach zu der Teststation da oben bei uns.
Ah, okay.
Also, weil, ja, da ist mittlerweile, da hältst du das Handy hin, dann scannen die das. Ein paar von denen, die da arbeiten, die kennen uns, weil ich halt wirklich mit den Kindern eigentlich 3-mal die Woche da war vor der Kita. Weil es halt, ich finde es viel einfacher als das zu Hause und dann die Kinder überzeugen und so. Da fahre ich hin, die stecken schnell das Ding in die Nase und ich setze mich ins Auto, fahre weg. Und wenn ich in der Kita angekommen bin, habe ich ein positives, oder habe ich ein Ergebnis. So, zum Glück immer negativ gehabt bisher. Mhm. Und das wird mir halt aufs Handy geschickt, da muss ich nicht warten, da muss ich nichts ausfüllen. Das ist einfach nur die Scan-QR-Code, den ich auf dem Handy habe und gut ist. Und
bei uns war das so, wir kamen hoch zum Wald. Also da Waldabgabeplatz und es war wieder so ein Tag, wo ich dachte so, ah, scheiße. Oder wo ich dann gesagt bekommen habe, so, ah, nee, heute ist wieder testen, ah, habe ich vergessen. Ich bin normalerweise dienstags dran und jetzt ist Mittwoch und da müssen wir, ja, also immer dieses, es war ja nicht jeden Tag Testpflicht. Und da war es dann immer so, okay, was mache ich jetzt? Fahre ich jetzt wieder nach Hause? Und wo dann immer irgendeine andere Mutter gesagt hat so, ich habe noch einen Test, ich gebe dir. Und dann wäre auf dem Parkplatz da
Test gemacht. Ach, hey.
Ja. Ich meine, gut, die Rosa ist da zum Glück total unproblematisch mit da in der Nase rumfummeln. Oh. Das ist nicht das Ding. Aber ja, ist schon immer ein Aufwand, gell?
Ja, und wenn du da zur Teststation, die haben halt alles da und die machen das und das ist immer, und die Große ist da mittlerweile auch total entspannt, also sie stellt sich da hin, ich brauche die nicht mal irgendwie, sie anfassen oder motivieren oder so, sie stellt sich da hin, macht den Kopf hoch und erklärt mir dann, ob sie die Augen jetzt zugemacht hat oder offen gelassen, also irgend sowas. Und ja, dann kriegt sie
damit
Lolli
aufgewachsen.
Und gut
die,
ist.
Die kennen sie, kennen sich gar nicht mehr an die Zeit erinnern, wo das anders war. Gell?
Nee, war ist ganz normal und total entspannt. Ja. Die guckt dann immer ganz betreten, wenn irgendwelche anderen Kinder da sind, die irgendwie Kopf größer sind als sie und da rumschreien und weinen und sie festgehalten werden müssen und so. Papa, warum weint das Kind? Das hat Angst vor dem Test oder so? Ich weiß es nicht.
Nee, bestimmt vom Tacker.
Genau, Angst vom Tacker. Ja, deswegen, also wir hoffen jetzt, dass wir morgen alle wieder negativ sind, weil ohne Symptome sind wir jetzt, ja, sind wir alle. Und jetzt warten wir halt quasi auf den negativen Test und dann gehen wir auch wieder Kita und arbeiten und so. Ja.
Good for you, dass ihr es überstanden habt, so gut.
Ja, ja, doch, ist also gut. Gut, ja, weiß man natürlich vorher nie, klar. Also,
du
bist auch immer vorsichtig und dann. Ja, dann so, Mist, ich fahre ja morgens eigentlich mal Brötchen holen. Was frühstückt man denn eigentlich, wenn man nicht Brötchen holt?
Hm. Ach, endlich mal die Dings leer kriegen, die...
Den Keller, ja.
Nee, ja, die Tiefkühltruhe. Ich habe so viel Brötchen in der Tiefkühltruhe. Immer wenn bei mir Brötchen übrig bleiben, dann schneide ich die auf und friere sie ein, weil mir irgendjemand mal empfohlen hat, und das ist auch echt ein cooler Tipp, wenn du dir morgens eben ein Brot für die Arbeit machen willst, nimmst du einfach so ein gefrorenes Brötchen, was schon aufgeschnitten ist, und legst dir einfach eine Scheibe Wurst dazwischen, und bis du halt bei der Arbeit bist, ist es aufgetaut. und schmeckt dann halt frisch. Ist echt cool. Und die Wurst bleibt dadurch halt frisch, gell? Und
ist gut.
Ich habe halt jetzt die Tiefkühltruhe voller aufgeschnittener Brötchen. Die Tiefkühltruhe ist total dicht. Ich habe jetzt seit Tagen schon keine Brötchen mehr gekauft, weil ich den Kindern gesagt habe, also Kinder, wir müssen jetzt mal hier diese Brötchen aus der Tiefkühltruhe. Ich habe es zum Teil schon, am Wochenende wollte ich irgendwas einfrieren. Dann habe ich gesagt, okay, jetzt muss ich irgendwie 2 Brötchen aus der Tiefkühltruhe holen und den Hühnern verfüttern, weil ich nicht weiß, wie ich es einfrieren soll. Also musste ich halt irgendwas anderes einfrieren, was wichtiger ist. Ich weiß nicht mehr, was es war. Auch irgendein Essensrest. Man friert ja am Ende immer Essensreste ein. Ja,
wir sind hier auch mal ordentlich durch den Keller gegangen und ach, guck mal, was wir noch haben. Oh ja, ist im Oktober abgelaufen. Mist.
Scheißegal. Oh. Ich habe noch nicht eine Salami gegessen, die ein halbes Jahr abgelaufen war.
Ja, habe ich normalerweise auch kein Problem. aber ich bin bei uns immer der es vorkostet und der das sensorisch schmeckt. Und wenn du halt nicht schmeckst,
wenn
der nicht
schmeckt, schlecht.
Also ja, ich hätte auch Gammelwurst essen können. Ich hätte es nicht gemerkt. Also irgendwie, ich habe einen Pfefferminz-Oregano-Tee gemacht hier bei uns im Garten. Und ja, es war heißes Wasser mit ein bisschen süß drin, weil ich einen halben Löffel Honig drin hatte.
Ein bisschen Milch in dein heißes Wasser.
Ja, genau. Also, ja, ich bin sehr froh, dass das jetzt ist. Natürlich auf der Arbeit irgendwie, ich war eine Woche arbeiten und dann war ich erstmal irgendwie eine Woche wieder krank geschrieben wegen Corona. Nach 9 Monaten, aber ja, krank ist krank. Kann man nichts machen.
Nein, da kann man nichts machen.
Und das habe ich mir auch echt nicht also so vorsätzlich haben wollen. Nee, wenn man es überstanden hat, geht's.
Meine Frau ist jetzt auch wieder arbeiten, war am dritten Tag nach dem Wiederarbeiten krank. So.
Aber nicht Corona, oder?
Nee, nicht Corona. Nee, Corona hatten wir jetzt nur so ein.
Stimmt, hast du erzählt, aber da ist nichts rausgekommen bei.
Nee, da ist jetzt nichts rausgekommen. Meine Frau arbeitet ja mit kleinen Kindern und hat die dann auch regelmäßig auf dem Arm und hat sehr, sehr engen Kontakt mit diesen kleinen Kindern. Und eins dieser Kinder hat jetzt, das war aber nicht das, weshalb sie krankgeschrieben war, hat dann irgendwie so ein bisschen rum, Rotznase und so, was die halt immer haben, und ist dann halt am nächsten Tag nicht gekommen, weil die Eltern angerufen haben und gesagt, ja, das Kind hat Corona, und dann kam meine Frau nach Hause und hat halt auch gemeint, so, ja, das hatte ich am Vortag auf dem Arm, mehrere Male, stundenlang quasi, immer mal wieder, und hab's schlafen gelegt und hab daneben gesessen und so. Also das war jetzt schon so direkter Kontakt. Und am nächsten Tag sind dann auch noch 2 andere Kinder nicht gekommen, weil auch Corona. Und mit denen hatte sie natürlich dann an dem Folgetag da auch Kontakt. Und da hat sie dann teilweise hier morgens sich getestet und dann halt irgendwie so diesen Standardtest, den man beim DM kriegt. Dann hat sie irgendwie nochmal gegoogelt. Ja, der hat nicht so die Sensitivität bei Omikron. Dann hat sie noch irgendwie diese guten, teuren Siemens-Tests, die sie da irgendwie bei der Arbeit bekommt. Dann hat sie sich mit dem auch noch getestet, so Doppeltests am Morgen, so 2 Stäbchen in die Nase oder in den Rachen teilweise dann auch wirklich, um das noch zu machen.
Boah, PCR war gemein, das war echt fies. Da haben die auch irgendwie direkt neben das Zäpfchen gestochen,
Den
Typ fast ins Gesicht gekotzt. Also.
Das hat meine Frau heute Morgen auch wieder gemacht und ich habe dazu geguckt, ich kann da fast nicht hingucken, wenn die das macht. Weil die macht dann auch so Geräusche dabei und du dann auch denkst, nicht schön. Aber alles negativ. Ist jetzt auch schon wieder fast eine Woche her. Also wir sind wirklich nochmal von der Schippe gesprungen, weil das war kurz nachdem du geschrieben hattest, dass du es jetzt hast, was bei euch in der Familie jetzt ist. Und so einen Tag später war dann diese Begegnung und dann dachte ich so, ja, okay, das passt ja, jetzt kriegen wir es dann fast gleichzeitig. Wird jetzt nur noch eine Frage von ein paar Tagen sein, bis es dann bestätigt ist. Aber tatsächlich, irgendwie hat dieses Virus es nicht geschafft, von diesem kleinen Kind in meine Frau zu springen. Glück gehabt. War knapp.
Ihr habt es noch gar nicht gehabt, gell?
Nee, wir haben es noch gar nicht gehabt. Wir sind noch
das ist erstaunlich.
Auf magische Art und Weise verschont. Also vielleicht hatten wir so ein Wissens nicht. Das kann ja theoretisch auch sein, aber ich halte es für unwahrscheinlich.
Es ist unwahrscheinlich, dass alle 4 ohne Symptome.
Ja, erstens das und zweitens testen wir uns ja durchaus jetzt nicht jeden Tag, aber immer mal wieder und schon so, dass man es bemerken müsste eigentlich.
Ja.
Tja.
Ich lasse mich übermorgen fit impfen.
Ah. Was? Geht das schon so einfach oder hast du also deinen Bluthochdruck als vorerkrankt? Ja, okay.
Ich weiß nicht, ob wenn ich das nicht angegeben hätte, aber das ist ja in meinem Dings hinterlegt. Ich habe da ja beim Impfzentrum so ein, ich weiß nicht, ob das bei euch glaube ich nicht so, gell? Sonst hat man ja da so einen Account beim Impfzentrum, wo man auch seine Termine bucht und da ist hinterlegt, was man für Krankheiten hat. Und da musste dann noch mal musste ich heute nochmal abnicken, ob das noch alles so stimmt. Und ja, das stimmt noch so. Und dann konnte ich den Termin. Ach gut, ist doch auch empfohlen für Risikogruppen jedes Alter.
Ah ja, schon soll. Für Risikogruppen, ja.
Also von daher.
Genau.
Ja, bin ich ja.
Ja.
Asthma und Hochdruck, also.
Ja, dabei. Dann schon, klar. Ja, ich.
Aber also wie leicht ich einen Termin bekommen habe, also ich hatte freie Auswahl, praktisch ab sofort, deutet für mich darauf hin, dass, glaube ich, also einfach so viel Impfstoff und Termin jetzt da ist, dass einfach jeder, der will, kann. Also.
Ja gut, das ist schon länger so. Und ich meine, die Empfehlung für eine vierte Impfung, die allgemeine, abseits von Risikogruppen und alten Leuten und Leuten, die irgendwie in der Pflege arbeiten, ist ja im Moment noch nicht gegeben. Und so wie ich das verstanden habe, ist das auch eine gewisse Absicht, um sich das aufzuheben für die hart ansteigende Flanke im Herbst.
Mhm, genau.
Das wird so wahrscheinlich offiziell nicht kommuniziert, aber man hört das immer wieder so zwischen den Zeilen raus, dass es da die meiste Wirkung entfaltet. Wenn man das in dem Augenblick zündet und dann, so werden sie es dann wahrscheinlich auch machen.
Ja, wenn sie es dann auch da machen, gell? Wenn die dann sich da halt auch impfen, das ist halt die Frage.
Ja gut, als Politiker hast du ja nur die Möglichkeit, diese Steuerung zu nehmen und wenn die Leute es dann nicht machen, dann ja, machen sie es halt nicht, ne? Ja. Aber vielleicht kommt bis dahin auch dann so ein angepasster Impfstoff, dann könnte es ja auch nochmal wirkungsvoller werden.
Angepasst dann auf Omikron, was irgendwie dann vor einem halben Jahr dass der heiße Scheiß war. Wer weiß, was
Oktober ist. Ja, natürlich. Aber der Impfstoff, den wir jetzt haben, der ist auf Pre-Alpha, also auf den Urtyp. Ja, also ich meine, insofern sind wir da mit einem Omikron von Anfang des Jahres in jedem Fall besser dran. Es ist auf jeden Fall näher am Ziel als das andere Ding.
Ja.
Ja. Hier die Sanofi.
Na ja.
Bei uns ums Eck, so wie. Die forschen noch schon dran, habe ich jetzt gehört.
Ich habe mir gedacht, so, schad nicht. Ich lasse mich jetzt mal wieder ein bisschen impfen. Ist mal wieder dran. Man vermisst das Impfen.
Ja. Was holst du dir diesmal?
Ich habe keine Ahnung. Da stand irgendwie, diesmal stand irgendwie so dabei, das ist ein bisschen anders mit dem Impfbogen. Da sind praktisch unten zum Ankreuzen, was man haben will, aber das soll man dann im Impfzentrum mit dem Impfarzt. Also es klang für mich so, dass der hingehen kann und dann sagen kann, was ich haben will. Keine Ahnung. Klar.
Ich glaube, dass das ja so ist, weil es hieß ja diese Novavax-Sachen und so, dass die irgendwie noch Leute hinterm Ofen hervorlocken. Und funktioniert nur, wenn du ihnen die Wahl lässt. Also sonst würde das ja nicht gehen.
Überlegt,
ja nicht
wenn der Impfarzt mich fragt, so, was wollen sie haben, sage ich dann, ist mir egal, Hauptsache nicht diesen Querdenker-Impfstoff. Na mal gucken.
Nee, aber hattest du schon Moderna?
Ja, hatte ich letztes Mal. War sehr, sehr schmerzhaft.
Echt? Okay, ich hatte auch Moderna, bei mir wird das keinen Unterschied gemacht.
Ja, vielleicht war es ein Zufall, das kann sein.
Ja.
Ich fand die beiden Male Comirnaty fand ich relativ problemlos und Moderna fand ich die Hölle. Also, was heißt die Hölle? Hat einfach unheimlich wehgetan. Also.
Nee, bei mir genauso wie BioNTech. Völlig unauffällig. Okay. Also, ein bisschen blauer Fleck, Gefühl, ansonsten nichts. Am Dienstag kriege ich jetzt meine zweite FSME-Impfung. Das ist jetzt, ich bin auch wieder im Impfen.
Ja. Das hätte unsere Tochter morgen gekriegt, aber die Kinderärztin hat gemeint, ach, schieben wir mal eine Woche, ist glaube ich besser. Selbst wenn sie negativ wäre.
Kommen Sie mal lieber nicht hierher, wir wollen Sie hier nicht haben. Nee, das formuliere ich jetzt aber anders, aber das ist eigentlich, was ich sagen wollte.
Ja, genau.
Der Hausarzt war auch so, Ihre Krankschreibung, also wir fänden es gut, wenn Sie die nicht selber abholen. Wie dringend brauchen Sie die? So, ja, ich schicke jemanden vorbei, kein Problem.
Sie können die auch direkt an meinen Arbeitgeber schicken, macht mir weniger Stress.
Ja, aber das war sehr kulant. Also das war fast auf Zuruf sozusagen. So, hier Tochter hat und so, und wir fühlen uns auch echt doof. So, ja, gehen sie hin, lassen sich testen und dann schicken sie, wenn sie ein Testergebnis haben, schicken sie uns das, dann ändere ich die Diagnose ab und ich schreibe sie schon mal für eine Woche krank. Okay, danke. War echt gut. Also.
Ja, das ist ganz cool.
Ja. Ja, so. Haben wir noch weitere Themen?
Keine Ahnung.
Ich hätte noch eins.
Okay.
Ja.
Es stand nicht im Dokument, ich habe es später eingetragen.
Du bist ja auch zu spät gekommen.
Ich bin auch zu spät gekommen, ja, das stimmt. ich habe diese lange gehende Geschichte, dass ich irgendwie schon Ende letzten Jahres einen neuen Computer kaufen wollte, jetzt endlich zu einem Abschluss gebracht. Und habe mir einen neuen Rechner gekauft. Er steht jetzt hier.
Die ganzen zeichnet Recherchen. Der auch gerade schon auf? Oder?
Der zeichnet noch nicht auf, dazu komme ich gleich noch. Oder damit können wir auch anfangen. Also im Moment zeichnet noch mein altes MacBook die Sendung hier auf, weil...
Fangen wir vorne an. Was hast du denn gekauft?
Ein MacBook. Ich habe ein MacBook Pro gekauft. Ich hatte zwischendurch ja die ganze Zeit geschwankt, ob ich vielleicht das mobile Dasein mit einem iPad bestreite und mir stattdessen ein Mac Studio kaufe. Aber dein Einwand, den du immer wieder gebracht hast, war ja dann auch, brauchst du denn diese ganze Power, also M1 Max oder M1 Ultra zu kaufen? Der Ultra ist eh viel zu teuer. Den Max, der ist es jetzt so oder so geworden, ist jetzt auch in diesem MacBook Pro drin, von daher.
Die Namen sind doch schon bekloppt, oder?
Ja, es heißt
Max Pro Ultra, also
Ultima.
Ja, es gibt den, ohne einen Zusatz, das ist der kleinste. Und dann gibt's halt Pro und dann gibt's Max und dann gibt's Ultra. Der wird einfach immer größer. Das ist einfach immer weniger abgeschnitten, so muss man eigentlich sagen. Der M1 Ultra ist irgendwie so das große Ding und dann kann man immer so Dinge wegschneiden. So unten GPUs abschneiden, Memory Lanes abschneiden, noch mehr GPUs abschneiden und irgendwann auch noch CPU-Kerne abschneiden und dann kriegst du immer die kleineren Varianten. Und je kleiner du so ein Ding schneidest, umso größer ist natürlich auf so einem Wafer die Ausbeute, weil da gehen ja auch immer Bauteile kaputt und je größer du das machst, umso wahrscheinlicher ist natürlich, dass einer dieser Defekte mitten in deiner CPU sitzt und du die dann wegschmeißen musst oder zumindest Teile davon deaktivieren musst. Und demzufolge sind die Großen natürlich sehr viel teurer, weil die Wahrscheinlichkeit, dass so einer fehlerfrei rauskommt aus der Fabrik, ist geringer. Also muss man die teurer machen. Und je kleiner sie sind, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie gut rauskommen. Demzufolge ist die Ausbeute besser, dann können die billiger verkauft werden. Was habe ich gekauft? Ein MacBook Pro 16 Zoll. Einmal so mittlere Konfiguration. M1 Max, den kleineren Max mit bisschen mehr RAM und bisschen mehr SSD. Damit es nicht ganz so hart ins Portemonnaie schlägt, habe ich refurbished gekauft. Also so, wie heißt es auf Deutsch? General überholt heißt es, glaube ich. Da wird dann, also das ist irgendwie ein Gerät, was wahrscheinlich irgendjemand schon mal bestellt hatte, hat es dann zurückgeschickt, weil, keine Ahnung, hat nochmal eine Nacht drüber geschlafen, die Rechnung angeschaut und sich gedacht, oh mein Gott, was habe ich getan? Und hat es wieder zurückgeschickt. oder irgendwas anderes, du siehst es dem Gerät nicht an. Also die machen ja bei Apple dann da auch sehr viel, dass sie das Ding irgendwie nochmal komplett reinigen oder im Zweifel, wenn da irgendwas dran sein sollte, die Teile auch austauschen, die nach außen, die du siehst. Und der wird auch wieder eingeschweißt und kommt in einer Schachtel, die der Originalverpackung eigentlich in überhaupt nichts nachsteht. Also auch das Auspackerlebnis ist genau wie bei einem Neugerät, nur dass die Schachtel halt draußen nicht diese Standardbilder drauf hat, sondern dass da halt steht MacBook Pro und dann steht da ganz klein unten drunter Apple Certified Refurbished oder sowas ähnliches in der Richtung. Und ansonsten diese ganze Einschweißung und dieses, wie der da drin liegt und dass der da nochmal so eine Folie drumherum hat und die ganzen Kabel, die da so schick aufgerollt sind. Also es sieht alles original wie bei einem Neugerät aus. Also du merkst den Unterschied eigentlich nicht. Von da aus nimmt man sich daher nichts weg, aber man spart ungefähr 10% am Preis. Und das macht bei diesen Summen, die Dinger kosten, ja schon was aus. Also es sind jetzt in dem Fall mehrere hundert Euro gewesen, die ich da gespart habe. Und ja, ich bin enorm zufrieden. Das Ding ist der schiere Wahnsinn. Also ich habe es noch nicht geschafft, ihn so zu quälen, dass er mal irgendeinen Lüfter auch nur irgendwie mal eingeschaltet hätte, geschweige denn, dass der hörbar geworden wäre. Ich habe meinen großen externen Monitor dranhängen über eine USB-Docking-Station, die hier wegen Homeoffice und so sowieso steht. Und wenn ich dann mit dem Arbeitsthema fertig bin, dann ziehe ich einfach dieses eine USB-C-Kabel aus meinem Arbeitslaptop raus, stelle meinen privaten Laptop hin, steck's wieder rein und dann ist das ganze Setup, was hier steht, dann einfach auf Privatrechner umgeschaltet. Sehr praktisch mit allen Peripherals, mit Tastatur, Maus und Sound und allem Scheißdreck. Das ist natürlich wirklich sehr angenehm. Und
das ist echt cool.
Der einzige Grund, warum er jetzt die Sendung noch nicht fährt, ist tatsächlich, dass mein Audio-Interface, was ich benutze, ist ein Sapphire 24 Focusrite, ist der Hersteller, Focusrite Sapphire 24 Pro DSP oder so heißt das Ding, glaube ich. Eigentlich ein wirklich sehr, sehr schönes Audio-Interface mit sehr viel Erweiterungsmöglichkeiten. Also wenn man da irgendwie noch externe Vorverstärker dranhängt, kann man das bis zu 24-kanalig machen. Es hat eigene DSPs drin, womit man so, was weiß ich, ganz Kompressor oder irgendwelche Effekte in der Hardware des Interfaces fahren und damit sozusagen deine CPU am Rechner nicht belasten. Alles ganz, ist ganz toll.
Ist jetzt auch egal.
Ist jetzt auch egal bei dem M1, aber war früher vielleicht durchaus eine Sache, die man haben wollte. Wirklich ein schönes Interface, sehr niedrige Latenz, vor allem, weil, und das ist jetzt das Problem, weil es ein Firewire-Interface ist. Das hat früher nie ein Problem gegeben, weil Firewire war immer ein Standard, der kam ja mal von Apple, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und der war an meinem alten MacBook Pro und auch an vielen anderen Apple-Geräten einfach immer dran. Und demzufolge hat man das da angeschlossen und es hatte so ein paar Probleme nicht, die frühe USB-Interfaces immer hatten. Also so Aussetzer oder Probleme mit der Latenz oder solche Geschichten. Das war bei USB-Interfaces früher, heutzutage ist das besser geworden, war das immer ein Problem und mit Firewire hat man das damals eben einfach umgehen können. Ja, aber die neuen Geräte haben kein Firewire mehr und man könnte jetzt wohl irgendeine Adapter-Chain bauen von Thunderbolt auf ich weiß nicht was, auf den alten Thunderbolt, auf diesen Thunderbolt 1 Stecker und von dem gab es einen Firewire Adapter von Apple und das ist dann aber Firewire 800 und du brauchst aber noch den 400er Stecker für meinen, also musst du nochmal ein anderes Kabel kaufen und so weiter. Und bevor ich diese Adapter bestellt habe, habe ich zum Glück recherchiert und die Treiber-Software, dieses Sapphire Mix Control, wird von Focusrite aber jetzt schon länger, das Gerät ist schon länger in Vintage-Mode oder wie sie dann sagen, also es ist nicht mehr supported und der Treiber ist jetzt für M1 Max nicht mehr verfügbar. Insofern, dieses Interface ist jetzt für mich leider sozusagen nutzlos geworden, beziehungsweise es funktioniert natürlich noch an meinem alten Rechner, aber es funktioniert am neuen nicht. Weshalb ich jetzt auf eBay vorgestern, ein neues Interface mir geschossen habe. Ein Audient ID4 ist es geworden. Ist aber noch nicht da. Und insofern läuft die Sendung jetzt noch auf dem alten Rechner. Aber damit ist jetzt dieser Teil meiner Apple, ich brauche neue Geräte-Saga, die ich letztes Jahr einmal irgendwann angefangen habe mit neuen Telefonen, wo das Telefon im Zoo auf den Boden geknallt ist und ich nicht wusste, in welcher Reihenfolge ich was kaufen sollte. Ich habe es ja hier berichtet. Wieder einen Schritt weitergekommen. Meine Armbanduhr ist tatsächlich gestern sehr seltsam, hat sie sich verhalten, weil ich in einem See war. Ich war in einem Badesee und habe sie angelassen. Und dann hat sie sich sehr eigenartig verhalten und musste rebootet werden und ließ sich dann nicht rebooten. Und dann war sie aus. Und dann war sie so lange aus, bis die Batterie komplett leer war. Also sie hat sich nicht mehr einschalten lassen. Dann dachte ich, dass sie tot ist. Und irgendwann am nächsten Tag habe ich es nochmal probiert und habe sie auf den Lader gelegt. Und dann hat sie gesagt, ja, die Batterie ist komplett aus. Es war... die konnte gar nicht angehen. Was aber seltsam war, weil der Effekt fing an, nachdem ich sie vom Ladegerät genommen habe und sie eigentlich voll war. Und dann habe ich bei näherer Betrachtung festgestellt, dass meine Armbanduhr einen Riss oben im Display hat und sie vielleicht in dem See Wasser gesoffen hat. Oh, und dann habe ich sie... Dann hat man ja jetzt wegen Corona und wegen dieser Tests, die man dauernd macht, wenn man immer diese Tests aufreißt, da wo diese komische Kassette drin ist, da ist ja immer so ein kleines Beutelchen mit diesem Silikagel drin. Mhm. Und ich weiß nicht warum, aber ein paar davon haben wir wohl irgendwie aufgehoben. Die waren bei uns in einer Küchenschublade.
Ich sammle die alle.
Genau.
Ich habe einen riesigen Haufen davon.
Und das kam mir jetzt sehr zu Pass, weil jetzt habe ich eine Tupperdose genommen und habe da irgendwie so wirklich so 10 Stück davon oder so reingemacht. Ja, meine Frau hatte an dem Morgen ja wieder 2 Tests gemacht. Da waren also gleich 2 frische nochmal, auch noch dazu. Und dann waren da irgendwie so 10, 15 Stück, keine Ahnung. So eine ganz kleine Tupperdose. Die Apple Watch, wenn du das Armband abmachst, ist sie ja nicht wahnsinnig groß. Ist ja echt nur so ein kleiner Knubbel. Und dann habe ich die da rein.
Genau das schon mal als Lifehack zu dem Thema irgendwo gesehen, dass irgendwie, wenn du das Problem mit Wasser im Handy hast, dann, da gibt's doch diese Silizagel, Dinge, die jetzt überall mitgeliefert werden, da legt dein Handy rein. Also im Endeffekt genau das, was du beschreibst.
Ja, genau. Also ich habe natürlich nichts, also dieser Riss in dem Display, der ist wirklich, ich habe den früher immer als Kratzer zur Kenntnis genommen. Ich habe gedacht, okay, ich habe da einen Kratzer oben an der oberen Kante vom Display, also von da, wo das Glas quasi um die Ecke geht. Da ist genau in diesem Bogen drin, ist ein langer Kratzer oben rüber. Und ich habe mir den schon ein paar Mal angeguckt und habe den immer nur als Kratzer zur Kenntnis genommen. Ich habe den noch nie als Riss wahrgenommen. Und nachdem die Uhr jetzt angefangen hat, so rumzuspacken, hatte ich sie dann halt mal sehr viel genauer angeschaut und habe mich dann auch wirklich ins Licht gestellt und habe den immer so hin und her geklappt, dass die Reflexion da so drüber läuft über diese Stelle. Und irgendwann habe ich dann gesehen, so, das ist kein Kratzer, da sieht man wirklich einen Spalt. Wenn man ganz genau hinguckt, sieht man einen Spalt. Ob der natürlich durchgeht und ob Wasser wirklich da reinkommt, das kann ich dir nicht sagen. Aber ich war halt in einem Badesee, also die Uhr war auch unter Wasser. Vielleicht nicht lang, aber insgesamt summiert, lass es 5 Minuten gewesen sein in summierter Zeit, weil ich bin nicht groß schwimmen gewesen, aber der Arm steckte halt schon immer mal wieder unter Wasser, während ich da mit den Kindern Quatsch gemacht habe. Insofern keine Ahnung. Das Lustige ist aber, nachdem sie dann da drin war, so einen Tag und eine Nacht, habe ich sie dann immer wieder raus, habe sie aufs Ladegerät gemacht, dann hat sie irgendwann gebootet, hat sich aufgeladen und heute habe ich sie den ganzen Tag getragen und sie verhält sich völlig normal. Insofern, ich war schon kurz davor.
Besser nicht mehr in Badesee gehen damit.
Ja, mit der jetzt nicht mehr, nee. Aber die neue erscheint ja im September oder so und es wäre jetzt wirklich der falsche Moment, eine neue Apple Watch zu kaufen.
Jetzt geht es nicht, ja genau.
Ja, nee, ich war dann kurz davor irgendwie bei so einem Vermieter oder sowas, weil ich habe mich so an dieses Ding gewöhnt, das würde mich echt sehr nerven. Also den einen Tag, wo die in dieser Box lag, ich habe so oft an dem Tag an meinem Arm gedacht, so, meine Uhr, achso, ja, die ist zu Hause in der Box. Also dieses Gefühl von, da ist nichts am Arm, was ist hier los? Und allein für dieses, wir haben bei uns in der Firma Two-Factor Authentication mit dieser Microsoft Authenticator App, wo du dann immer bestätigen musst, wenn du deinen Username und Passwort eingibst und dann willst halt immer nochmal diesen Second Factor. Mhm. Und das ist bei mir diese Multifactor App von Microsoft, die bringt dann eine Notification hoch, auf der ich halt auf der Uhr dann immer auf Approve drücke. Und das muss ich so oft am Tag machen und es ist so bequem, dass ich dafür nie mein Handy suchen muss, sondern dass es immer an meinem Arm stattfindet und ich einfach immer sofort, das macht dip, dip an meinem Arm und dann klicke ich da drauf. Da gewöhnt man sich so sehr dran und wenn du
das dann plötzlich immer,
wo ist dieses Handy jetzt hin, dann ist diese App, dann muss Face ID, dann hat's mich nicht gesehen, weil keine Ahnung, irgendwie Mikrofon vom Headset vom Mund und dann mag's nicht oder irgendwie so. Also ich habe sie sofort vermisst und war dann schon kurz davor zu sagen, hier, es gibt doch diese Verleihfirmen, die einem irgendwie für einen monatlichen Preis irgendwie Sachen verleihen. Was kostet es mich, wenn ich irgendeine mittelschwer alte Apple Watch Series 4, 5 oder keine Ahnung, irgendwas dafür 3 Monate leihe, damit ich das bis in den September überbrücke. Aber zum Glück habe ich noch nicht geklickt, bevor meine Uhr dann doch noch wieder aufgewacht ist. Ja. Ist mir natürlich der Award für alle Ringe in der Woche alle zugemacht, durch die Lappen gegangen. Ich hatte die ganze Woche Montag bis Samstag geschafft und Sonntag ist es mit der Uhr passiert.
Nein.
Serie gerissen, alles im Arsch. Scheiße. Nein. Naja. Das dürfte das kleinste Problem sein. Aber im 1 Max. Ich möchte, das wäre, wenn wir hier bei Bits und so wären, wäre das mein Pick für die Woche. Fantastischer Computer. Unfassbar gut. Flüsterleise. Eiskalt. Also ich habe ihn noch nicht warm gekriegt. Ich habe ihn mal so lauwarm, dass du das Gefühl hast, wenn du so die Hand auf der Unterseite rumfährst, dass du so sagen kannst, hier ist es ein kleines bisschen wärmer als da links. So auf der Empfindung, weißt du? So da, nicht irgendwie, da ist es krass heiß und ich kann da kaum anfassen und er versucht mir die Oberschenkel zu verbrennen, wie mein Alter das immer gemacht hat. Nichts dergleichen. Mit externem Monitor, mit Videoschnitt, mit Importieren von allen meinen 40.000 Bildern aus der iCloud und Gesichtserkennung darauf durchführen, parallel 40.000, 50.000 E-Mails aus Google Mail runterladen und da den Spotlight-Indexer drüber hauen und Online-Backup anfangen und keine Ahnung, was alles diese Kiste so gleichzeitig macht am Anfang. Es bringt ihn nicht ins Schwitzen. Es ist wirklich einfach unfassbar, wenn man so diese, diese Intel-CPUs gewöhnt ist, wo halt immer so, es wird dann irgendwann heiß und dann wird es irgendwann laut und dann ist es überfordert und so. Nichts davon. Es ist wirklich einfach krass. Es ist
schon krass.
Es ist eine andere Art von Computing. Und das haben so viele Podcaster und so vorher gesagt und ich wollte es glauben, aber ich konnte es mir nicht so richtig vorstellen und es ist schon geil. Es ist wirklich geil.
Aber jetzt mal Titten auf den Tisch. Was kostet das Ding? Du hast vorhin gesagt, 10% sind schon mehrere hundert Euro. Da kriege ich
das feuchte Leuchten in den
übel.
Augen.
Das klingt übel.
Ja,
wie viele hundert sind denn 10%?
Ich habe 410 Euro gespart.
Fuck. Das ist schon, ja. Also das ist schon jenseits von allem Gut und Böse, gell? Also.
Ja gut, also der Einstieg, wie gesagt, ich habe meinen letzten Rechner jetzt seit 2010, also der ist jetzt in diesem Sommer 12 Jahre alt geworden und er steht ja hier und nimmt diese Sendung auf. Insofern hatte ich jetzt so ein bisschen die Hoffnung damit verbunden, dass der neue auch wieder so lange hält oder zumindestens mal 5 Jahre würde ich ihn wirklich gerne verwenden oder vielleicht 6, 7 sowas, das wäre schon schön. Oder wenn ich ihn weniger lange verwende, dann gehe ich davon aus, dass der Wiederverkaufswert sehr gut sein wird. Weil das jetzt einfach der eben jetzt halt aus diesem neuen Zeitalter mit den M-Prozessoren von Apple ist, die vermutlich ihren Wert jetzt erstmal ganz gut halten werden, weil da einfach da draußen noch sehr viele Leute sind, die noch auf Intel sind und die Dinger halt irgendwie kaufen werden, wenn man die abstoßen möchte. Der Einstieg in diese M-Prozessor-Riege, der geht schon für 1000 Euro bei Apple. Aber dann hast du halt ein Gerät, wo ich persönlich mit meinen vielleicht etwas gehobeneren Ansprüchen an so einen Rechner dann zu viele Einschränkungen sehen würde, wo ich sagen würde, für mich wäre der nix. Aber der Normalanwender, sage ich mal, wird da immer noch enorme Fortschritte gegenüber seinem Intel MacBook oder Intel
ja,
PC
also,
sehen.
Ich habe ja. Also einerseits, ich finde das irre, ja, also es ist ein irrer Preis, aber meine erste innere Assoziation zu dem Thema war eben gerade, für das Geld kaufen sich andere ein Auto. Der zweite Gedanke, den ich dann allerdings hatte, war, für zum Teil viel mehr Geld kaufen sich die meisten Leute ein Auto und am Ende benutzen sie es viel weniger, als du deinen Rechner benutzt. Also von daher, ja, ich kann da schon auch Argumente dafür finden. Also es ist, da schlagen doch irgendwie zwei Herzen in meiner Brust. Also ja, warum nicht das, was man dauernd benutzt, auch Top-Qualität benutzen, ne? Das stimmt schon.
Ja, also das zumindest bei meinem Handy war das immer mein Argument für die Top-Modelle, dass ich sage, das Handy ist auf jeden Fall der Rechner, den ich noch mehr benutze. Also den ich wirklich, das ist der Computer, mit dem du am allermeisten interagierst und da dulde ich halt so für mich wenig Kompromisse. Bei dem Mac, da habe ich jetzt in der zweiten Hälfte dieser 12-Jahres-Phase sicherlich eine Menge Kompromisse erduldet und jetzt war die Hutschnur halt voll. Jetzt musste da halt mal Änderungen her. Natürlich hätte es wahrscheinlich auch der 1000-Euro-Computer getan, mir das Gefühl von, oh mein Gott, ist das alles unfassbar schnell, aber zu geben. Aber ja, also zum Beispiel mein alter Rechner hatte 512er SSD und damit war ich jetzt immer, also die war immer voll. Ja, und dieser Rechner hier, nachdem ich einfach nur meine Fotos drauf synchronisiert habe, und meine E-Mails und noch nichts anderes. Ich habe noch keine nennenswerte Software. Ich habe Mozilla Firefox installiert, aber mehr auch nicht. Ich habe einfach nur erstmal diesen Fotosync durchlaufen lassen und habe am Anfang so ein bisschen damit rumgespielt mit den Sachen, die einfach da sind. Und dann habe ich dem ersten Time Machine Backup zugeguckt und habe gesehen, er will 330 GB Scheiß sichern. Und dann habe ich gedacht, oh, wo hat er denn die 330 GB hergeholt? Ja, das sind meine Fotos und Videos einfach in der Masse. Und dann merkst du halt so die 512 GB Speicher, das kann nicht gut ausgehen. Also wenn du da jetzt irgendwie noch irgendwas dazu installierst, dann bist du halt sehr, sehr schnell voll. Und dann bist du halt schon beim ersten Upgrade, wo du die ersten 200 irgendwas Euro drauflegst, wenn du die SSD auf 1 Terabyte verdoppeln willst. Ja, und dann war es jetzt im Refurbished Store, ist es dann auch so, natürlich gibt es nicht jede Konfiguration, die du beim Neugerät machen kannst, haben sie dann auch in exakt dieser Kombination zufällig gerade lieferbar in General überholt. Das heißt, da hast du ein Subset dessen, was es gibt, was die Leute halt irgendwie zurückgegeben haben oder wie auch immer die dann da bei dem Refurbished Store landen. Da gibt es dann halt eine Auswahl. Zum Beispiel von dem 14 Zoller gab es gar keinen. Das war jetzt aber nicht schlimm, weil ich im Moment denke, dass ich mich eh nicht so wahnsinnig oft mit dem Rechner bewege. Und wenn, dann kann ich die 2 Zoll mehr dann schon auch rumschleppen. Aber wenn ich mich irgendwie auf die Terrasse setze oder an den Esstisch setze oder aufs Sofa setze oder so, dann sind die 2 Zoll mehr Bildschirmdiagonale schon schön, einfach einen größeren Screen zu haben. Und der Weg dahin ist nicht so beschwerlich, dass ich das schwerere Laptop dahin nicht tragen kann. Das ist halt so in früheren Zeiten, wo man irgendwie damit in die Uni gefahren ist oder wo ich noch in Gießen gearbeitet habe und viel Zug gefahren bin und das Ding immer dabei hatte. Da wäre jetzt sicherlich der 14 Zöller wahrscheinlich der coolere Rechner, aber jetzt für meinen Anwendungsfall, mir phlegmatischer Familienvater, der aus dem Homeoffice arbeitet, komme ich mit dem größeren Ding, was ein bisschen schwerer ist, ganz gut klar. Und ja, dann war es halt irgendwie am Ende die Konfiguration, die mir so am ehesten alle Boxen hatte, die ich wollte. Der war jetzt vielleicht am Ende 200 Euro teurer, als wenn ich völlig frei hätte konfigurieren können, hätte ich wahrscheinlich die kleinere CPU genommen. Aber die Konfiguration gab es in dem Augenblick nicht. Aber auf den RAM und die größere SSD habe ich Wert gelegt. Und insgesamt war er, wie gesagt, 400 Euro billiger, als wenn ich ihn neu konfiguriert hätte. Und das war dann so der Trade-off, wo ich gesagt habe, na gut, dann ist es jetzt der. Und ja, fantastischer Computer. Meine Empfehlung. Sage ich mal so. Versuche mir das vielleicht auch gerade schön zu reden, dass ich so viel Geld ausgegeben habe. Aber wird jetzt halt auch.
Ja, macht auch Spaß. Also, ja, klar. Du nutzt es jeden Tag oder sagen wir mal 5 von 7 Tagen in der Woche vermutlich. Du machst viel mit Videoschnitt, Fotos und so ein Kram. Ja, und wenn du den jetzt 10 Jahre nutzen kannst, also das ist ja jetzt M1, das heißt, das wird nicht sein, was Apple irgendwie in 6 Jahren abschneidet bei den Software-Updates. Das wird jetzt nochmal ein bisschen mitgeschleift werden, oder?
Ja, hoffentlich. Ich habe auch gerade rausbekommen, dass ich auf meinem alten theoretisch jetzt tatsächlich noch Monterey installieren kann mit irgendeinem komischen Patcher-Tool, was natürlich nicht von Apple ist, nicht offiziell unterstützt wird, aber es gibt da wohl einen Weg. Und jetzt, wo das nicht mehr mein Hauptrechner ist, werde ich den Weg auch ausprobieren. Vorher war mir das zu risikoreich, aber jetzt kann ich das ja mal machen.
Ja.
Gucken, was da noch geht.
Ja.
Nee, aber nächste Woche hört ihr dann meine super rauscharmen neuen Vorverstärker von meinem Audient Interface. Da hab ich jetzt.
Dann ist irgendwas schief und es ist so ein Pfeifen auf der Sendung und wir haben es nicht gemerkt.
Das wäre furchtbar. Ja. Nee, also das ist jetzt natürlich so ein bisschen Folgekosten, die da jetzt noch kommen, aber da habe ich jetzt auch einen Schnapper gemacht, habe irgendwie 60 Euro dafür bezahlt. Neu kostet das Ding 130. Also ich habe 65 Euro bezahlt, also ziemlich genau die Hälfte. Das ist, glaube ich, ein ganz guter Deal und wenn das Teil ankommt und funktioniert und ich jetzt da nicht bei eBay übers Ohr gehauen werde, dann sollte das dieses Audio-Thema vom Tisch bringen. Hat jetzt dann nur noch einen XLR-Anschluss und nicht mehr mehrere wie mein Focusrite hier unten, aber das geht dann halt vielleicht zu eBay und vielleicht bringt das irgendwem anders was.
Ja. Ja, es ist ja auch selten, dass wir mit 24 Leuten gleichzeitig aufnehmen.
Diese Vorverstärker-Erweiterung habe ich eh nicht gehabt. Insofern, für mich war es nicht 24-kanalig, das wäre auch wirklich übertrieben.
Ja.
Ja.
Gut. Dann bleibt uns noch ein finales Thema.
Oha.
Irgendeiner von uns muss sagen, irgendeiner muss sagen,
oh Gott.
Ich war diese Woche, ich bin raus. Willkommen nach S.
Ich.
Ist das alphabetisch? C. Ich weiß nicht.
Ja, jetzt alphabetisch.
Okay.
CRS.
Ich bin ein bisschen froh, dass du bist, weil ich hätte jetzt wirklich nix auf der Wand.
Ich bin ja immer vorbereitet. Ich habe ja immer Filme, die ich bringen kann.
Okay, lass mich mal gucken. Welcher Kanal?
Netflix?
Oh, jetzt wacht die kleine Tochter auf. Okay, mach dir mal weiter, ich bin gleich wieder da.
Bob, willst du einen Tipp abgeben? Was ich etwas Naheliegendes? Relativ naheliegend, tatsächlich.
Okay, warte. Ich muss wenigstens die Startseite sehen.
Ja, das ist was neu reingespült ist, natürlich.
ich denke ja immer an diese Serie hier, Pentaveret, aber das ist ja eine Serie.
Was?
Mit Mike Myers, hier diesen Typen von Austin Powers, der hat dann eine neue Serie bei Netflix. Da denke ich immer, dass wir die irgendwann mal gucken müssen.
Das ist mir noch nicht begegnet.
The Pentaferate, also mit V. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Penta, V, E.
Das höre ich zum ersten Mal.
Hast du noch nicht gesehen, wie wird das dauernd hingehalten? 6 Folgen, Übereinstimmung 97%. Obwohl ich kein großer Mike Myers Fan bin. Also irgendwie mit dem so ein bisschen.
Ja, ich sehe es jetzt gerade, sich zum ersten Mal. Das habe ich noch nie gesehen.
Das wird mir dauernd hingehalten. Na gut, ich gucke auch mehr Comedy als ihr, also vielleicht liegt es da.
Ja, genau. Ja, ich schaue ja eher so Dystopisches und Schlamm und Leder.
Ja. Nee, ansonsten weiß ich nicht, hier steht jetzt das Seeungeheuer. Ich sag jetzt, du nimmst das Seeungeheuer.
Ja, genau. Richtig. Bob, du kennst mich einfach. Ja, klar,
das Seeungeheuer. Das Zufall, das war das Erstbeste, was mir hier.
Ja, ich nehme immer das Erstbeste. Ja, ich dachte wieder so ein hier Animationsfilm.
Der sieht auf den ersten Blick, erinnert der total an diesen einen Film von Love, Death, Robots, den David Fincher Film mit dem.
Ja, genau. Ich habe so ein bisschen diese, also ich hoffe, dass es nicht zu sehr Kinder ist. Ich hoffe, dass es ein bisschen erwachsener wird. Weil so nach dem Bild könnte es ja sein, gell? Das ist halt so ein Master and Commander, nur halt in animiert. Ja, es ist aber wieder Netflix. Wird uns am Ende wieder enttäuschen. Aber egal, wir schauen
uns an. Familienfilme, Kinder- und Familienfilme, herzergreifend, aufregend. Also, naja.
Ach, so weit bin ich gar nicht reingegangen. Scheiße, wenn ich Familienfilme gesehen hätte, ich es vielleicht gelassen. Egal, wir probieren es mal. Das ist bestimmt super.
Die Besetzung, da muss man es dann natürlich wieder auf Englisch dafür gucken.
Carl Urban
und Jared Harris.
Wer ist denn nochmal Jared Harris?
Expanse.
Ach ja.
Anderson Dawes. Ja. Aber ja, auch viele andere Serien im Moment. Also ich hatte es ja schon erwähnt, die haben den irgendwie für die späteren Staffeln gar nicht mehr wiedergekriegt, weil der Kerl gerade irgendwie so eine kleine Karriere-Schmuf hinlegt. Und einfach im Moment überall ist. Gut für ihn.
Habe ich jetzt gar kein Bild von.
Aber ist dieser Belter Führer relativ in den frühen Staffeln. Der Ermittler immer wieder aneinander gerät. Ja.
Ist der nicht der Herrscher über einem von diesen ist es eine Station oder ist es ein Asteroid?
Ja.
Ich weiß es gerade gar nicht. Ja, gell?
Genau, er spielt jetzt in Foundation mit auf, war das Apple TV? Ah, ich cool. glaube, es war Apple TV ja, Plus, ne? In Foundation. Ja. Und ja. Carnival Row.
Sehr lustig. Spielen,
Chernobyl. Spielen also ist in vielen Serien jetzt drin gewesen. The Crown.
Zwei The
Crown. Aus, hat der King George den Sechsten gespielt.
Downton Abbey spielen zwei Leute mit hier im Seeungeheuer.
Das war ziemlich ja gut, aber es sind alles nur Stimmen, ne? Also ich meine, das ist wahrscheinlich...
Ja,
also,
schon klar.
Vielleicht hat, ja, gut, vielleicht hat das einen Realfilmanteil, das weiß man nicht. Ne?
Oft sind die denen ja so entlehnt. So. Also wenn ich jetzt an The Rock in Vaiana denke, ist schon, ja schon häufig so, dass wenn man es weiß, dann sieht man die auch darin. Also weil die halt dann an die angelehnt sind, ja?
Ja, oder vielleicht sogar... Also ich weiß nicht, wie es hier ist, ist alles pure Spekulation, aber man kann ja MoCap dann auch mit denen machen im Zweifel.
Ja, ja klar.
Wenn man es richtig haben will, dann ist natürlich...
Ja, ist genau. Totale Spekulation natürlich. Ja,
gut, also, bin gespannt. Seeungeheuer. Was ist denn überhaupt, weil ich muss ein anderes Text lesen. Als sich ein Mädchen als blinde Passagierin auf das Schiff eines Monsterjägers schleicht, reisen sie in unerforschte Gewässer und schreiben dabei Geschichte. Ja. 2 Stunden lang. 98%
hier bei steht, dir.
Wie viel werden da bei dir angezeigt?
Der Film, das zeigt bei mir gar nichts an, mal wieder. Ist in der App macht das immer, nicht immer.
Ach so.
Der Film des preisgekrönten Schöpfers von Vaiana und Baymax, riesige Robo-Wobaho, den schauen wir übrigens momentan gerade, spielt jenseits von Landkarten, wo das wahre Abenteuer beginnt. Ja, hier, Vaiana. So, bin ich dabei.
Alles klar. Jenseits von Landkarten ist ja so, hier be Dragons Dorf und dann.
Und mein Tipp, am Ende stellt sich heraus, das Seeungeheuer ist gar kein Ungeheuer, oder? Sondern will auch nur geliebt werden. Oder ist bestimmt die du meinst, Prämisse, oder? Du
meinst wie beim dritten Reggae-Hasen-Bo-Buch, wo der Drache,
kenn ich nicht.
Der Drache, der immer Feuer spuckt und den ganzen Wald anzündet, einfach nur ein Anger-Management-Problem hat?
Ja, genau, so wird es sein. Das ist bestimmt nur ein missverstandenes Seeungeheuer. Es muss doch so sein, oder? Weil heutzutage ist doch diese Story vom, wir jagen ein Seeungeheuer, was entmenschlicht, ja gut, entmenschlicht sowieso, aber ja, was halt ein Monster nur ist, das ist ja eigentlich nicht mehr so ganz zeitgemäß, oder? Eigentlich kann das doch nicht anders enden, als dass es eigentlich ein liebes Tier ist. Ich bin gespannt,
ja, das, ob das so davon kommt. Ist auszugehen, ehrlich gesagt, ja.
Ja, schon. Mal sehen, ob das so überraschend, ob da jetzt noch Überraschungen von uns für uns breithält oder egal. Wir schauen uns das an.
Genau. Und das besprechen wir dann in der kommenden Woche. Das hier war eine Folge mit einer Nummer, die ich nicht sagen kann, weil ich sie nicht weiß.
Genau. Und ach, übrigens zur nächsten Woche nochmal. Entschuldigung, dass ich hier reinkrätsche. Ja. Ich bin ja diese Woche nicht in München, wie ihr merkt. Hab das ja auch schon bei Twitter gepostet. Voraussichtlich nächste Woche, voraussichtlich Montag und Dienstag werde ich Hörertreffen in München veranstalten, wenn ihr da Bock drauf habt. Wenn nicht, mache ich die Hörertreffen alleine, ist mir auch recht. Ich nehme mal an, dass ich am
Montag... Sogenannte Nicht-Hörertreffen dann.
Genau, ich nehme mal an, dass ich so am Montag so ab 7 im Garçon sein werde, aber das habe ich noch nicht final entschieden. Aber das ist so das, wo ich im Moment dran denke. So in diese Richtung geht es wohl.
Aha, was oder ist denn das Garçon? Ist das eine Bar? Das ist oder
auch eine der Bars auf der Liste. Ich glaube, Our Room ist das andere, was montags auch für mich erstrebenswert offen hatte. Es sind noch ein paar. Aber die meisten haben ja montags zu, deswegen ist das montags ein bisschen schwierig. Aber
mir auf mit montags nächsten. Zu, du.
Warum?
Ich war heute in der Innenstadt unterwegs, hier in Frankfurt, weil ich ein paar Sachen kaufen wollte, mich ein bisschen umschauen wollte nach verschiedenen Dingen. Und ich bin vor 3 Geschäften gestanden, in die ich gerne reingewollt hätte, wo ich nicht darauf geachtet hatte, ob die offen haben, weil ich einfach davon ausging, wenn du an einem Montagnachmittag in der Stadt unterwegs bist, dann kannst du in Geschäfte gehen, weil davon gehe ich einfach irgendwie aus als Großstadtbewohner.
Ja, weit genau, gefehlt. Ich wollte es gerade sagen, sei mal hier auf dem Land.
Ja, auf dem Land, weil gut, wenn ich da Mittwochnachmittag versuche, irgendwie zum Friseur zu gehen, dann geht das nicht, das ist mir schon klar. Ah, und bei Friseuren, okay, das ist nochmal, oder so, ich habe jetzt auch neulich eine Pizzeria
gefunden, die Sonntags. Erstaunlich, ja.
Ich bin vor 3 Geschäfte gelaufen, die donnerstags bis samstags geöffnet haben. Montag, Dienstag, Mittwoch ist zu. Ich dachte, wir haben hier Mietpreisexplosion. Wie überleben die das? Ist mir komplett unklar. Das ist
echt gut, ja.
Beeindruckend. Ja. Und dann stehst du da, schaust ins Schaufenster und denkst dir, ja gut, dann macht ihr jetzt keinen Umsatz mit mir, weil gehe ich jetzt woanders hin, weil was soll ich anderes tun? Aber ich war regelrecht, also so ein bisschen konsterniert, dass ich dachte so, wie jetzt, was jetzt? Also das hat mein Weltbild, hat das irgendwie nicht vertragen in dem Augenblick, dass diese Geschäfte zu waren. Das ist krass.
Ja gut,
im Endeffekt waren jetzt keine großen Ketten oder so, die sich das krass leisten können, sondern das waren kleine Läden, so inhabergeführte. So
ähnlich wie Hollister damals mit Türsteher und immer eine Schlange davor und
zu ja, aber tun, halt als immer offen.
Was Besonderes.
Ja, aber so, immer so offen tun,
und ja, gut, bereit. Aber trotzdem musst du jetzt nicht tagelang warten, aber du musstest auch warten, um in ein banales Klamottengeschäft zu kommen, einfach nur um sich rar zu machen, also
ja,
kann funktionieren. Ja,
aber so, da bin ich wieder.
Komisch. Ja, wir sind gerade am Rausmoderieren. Also eigentlich sind wir schon rausmoderiert. Ich habe jetzt nur noch kurz einfach ein bisschen noch 3 Ecken weiter geplaudert.
Achso.
Wir schauen, willst du noch tippen, was wir schauen, Stefan? Der Bob hat es mit dem ersten erraten.
Echt?
No pressure. Also komm, ach, Netflix?
Ja.
Stefan, was tippst du, was ich... was wir schauen.
Wenn sich gleich einer irgendwas sagt, springt das Notfallband an. Nee, wir sind ja nicht beim
Öffnen. Du errätst es auch sofort. Der Stefan errätst es auch sofort.
Echt? Ich habe keine Ahnung.
Nö. Bob war es auch das, was ihm als erstes angezeigt wurde.
Echt? Aber mir wird als erstes Aushilfsgangster angezeigt.
Oh, nee. Okay.
Haben wir den nicht schon gesehen? Nee,
keine Ahnung, das ist von 2011, ja, nee, das ist es ja eh nicht.
Ja. Nee, wir schauen Das Seeungeheuer. Animationsfilm.
Oh doch?
Von den Machern von Vaiana.
Oh, das war ja leicht.
Ja, eigentlich ja. Schon.
Ja.
Das mit den Vajana machen halt, habe ich allerdings erst hinterher erfahren. Aber egal.
Okay.
Ja, da schauen wir und mehr haben wir eigentlich nicht zu sagen.
Und damit endet diese Sendung an dieser Stelle. Das war die 737. Da könnt ihr eure Kommentare auf sneakpod.de abgeben. Das gilt besonders für unsere Spotify-Zuhörer, die ja keine Shownotes haben. Sneakpod.de in euren Browser tippen. Da wohnt dieser Podcast. Wir danken trotzdem fürs Zuhören. Auf jeden Fall allen, die hier eingeschaltet haben. Und macht das auch nächste Woche wieder, wenn wir über das Seeungeheuer reden. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.